Durch das Zuhören gewinnt man an Argumenten. Das heißt, wenn jemand blöd kommt, man hört nicht nur zu, man hört Sachen raus. Und man kann diese Worte auch als Argumente in irgendeine Diskussion benutzen, um die eigene Position zu stärken. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr nützliches Tool. Vor allem, wie gesagt, wenn es das Thema Rassismus angeht, ich muss immer lachen, wenn ich konfrontiert bin mit Menschen, die mich fragen, wie können wir das Problem Rassismus lösen? Und die sind meistens weiße Menschen. Und ich gucke die einfach blöd an und sage, warum soll ich euch erzählen, wie man Rassismus löst? Das ist euer Problem. Wir haben es nicht angefangen.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Charles Simmons, Musical-Darsteller, Sänger, Produzent, Fitnesstrainer, Vocal Coach und einiges mehr, ist eine faszinierende Persönlichkeit der Musik und des Entertainments. Bekannt aus der ersten Staffel von The Voice of Germany und mit jahrzehntelanger Erfahrung mit Bekanntheiten wie Mary J. Blige, Stefan Raab, Shelley Glashaus oder Moses Pelham ist er heute mein Gast. Und ich freue mich ganz besonders, dass er seine super motivierende Geschichte und seine spannenden Perspektiven mit uns teilt. Charles hat afroamerikanische Wurzeln und lebt schon eine ganze Weile in Deutschland. Wir sprechen natürlich über seine faszinierende Karriere, über Afrokultur, wie sie hier wahrgenommen wird und sich entwickelt hat. Wir blicken hinter die Kulissen der Musikindustrie und untersuchen seine Erfahrungen als schwarzer, erfolgreicher Mann in Deutschland. Natürlich ist das nur die Spitze des Eisbergs, also viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, Charles. Schön, dass du hier bist.
Danke, danke. Schön, hier zu sein.
Ja, ich bin total gespannt auf unser Gespräch und finde es so toll, dass du zugestimmt hast, deine Geschichte hier zu erzählen. Und bevor wir da reinsteigen in die Geschichte, kannst du dich einmal vorstellen und den Zuhörenden sagen, wer du bist und was du machst.
Also, mein Name ist Charles Simmons. Ich komme aus den USA. Bin aber seit vielen Jahren hier in Deutschland. Ich bin Musical-Darsteller zurzeit und Musiker und Produzent und Künstler, ein Renaissance-Man. Ich mache alles.
Ja, du machst super viel. Ich bin echt erstaunt darüber. Und ja, würde gerne verstehen, wie das dazu kommt. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Wie bist du aufgewachsen und wie kommt es, dass du so lange in Deutschland bist? Und dann gehen wir so langsam zu deiner multifaceted person.
Ja, also ich habe tatsächlich eine ziemlich lange Geschichte hinter mir. Also ich bin in den USA geboren, Kansas City, Missouri, Super Bowl Champs, yeah. Bin aber seit über 30 Jahren hier in Deutschland. Mein Vater war Soldat in der US-Armee und so, wir sind sehr viel umgereist und so und sind wir das erste Mal 1979 in Deutschland gelandet, in der Nähe von Würzburg. Dort bin ich zur Schule gegangen und die Kaserne ist ein sehr interessantes Leben, sehr bunt gemischt. Die Menschen, ja, also das war einfach eine ganz, ganz coole Zeit.
Cool.
Und das zweite Mal, als mein Papa in Deutschland stationiert wurde, es war 1986.
Okay.
Und in der Nähe von Stuttgart wurde er stationiert, habe ich gelebt. Und dann seit 91 bin ich fest hier in Deutschland. Ich bin immer nach meinem Schulabschluss, was ich hier in Deutschland gemacht habe, immer hin und her gependelt zwischen USA und Deutschland, aus beruflichen Gründen. Aber seit 1991 bin ich fest in Deutschland und arbeite hier und lebe hier, habe eine Familie gegründet, habe eine Karriere hier gestartet und also Deutschland ist, seitdem ich bin, sehr gut zu mir irgendwie. Und ja, also Deutschland, ich betrachte das schon als mein Heimat, als mein Zuhause. Ich bin hier groß geworden, ich bin hier zum Mann geworden. Ich habe die Hälfte, also mein ganzes Erwachsenenleben habe ich hier in Deutschland verbracht.
Und wenn du sagst, du bist immer wieder gependelt, also hast du da auch noch immer Familie gehabt und wo bist du dann dahin? Also zusammen mit der Familie seid ihr immer zurück oder du alleine?
Genau, ich bin immer mit Familie gereist. Also okay. Das erste Mal nach seiner Dienstzeit hier in Deutschland sind wir 1983 wieder nach USA gezogen, Bundesstaat Washington. Und dort bin ich auch zur Schule gegangen und war dort auch ein paar Jahre. Und dann ist er wieder nach Deutschland versetzt worden. Deswegen die ganze Familie sind wieder nach Deutschland gezogen, nach Stuttgart. Und wie gesagt, ich habe meinen Schulabschluss dort in Stuttgart gemacht. Und nach der Schule habe ich angefangen, Musik quasi professionell zu machen. Ich habe einige Leute kennengelernt, habe mit einem Musikproduzenten in Stuttgart gearbeitet, aber mein Vater wurde wieder nach USA versetzt und ich musste das irgendwie organisieren, sodass ich mit diesem Produzenten arbeiten konnte und auch meine Familie irgendwie beistehen. So bin ich nach dem Schulabschluss, zwar 1989, bin ich wieder mit denen nach USA gegangen, aber immer wieder nach Deutschland gereist, um Musik zu machen.
Das heißt, das hat dich dann auch wieder hierher gebracht schlussendlich und dich dann auch hier gehalten.
Richtig, ich bin hier wegen der Musik geblieben und wie gesagt, natürlich habe ich auch jemanden kennengelernt, eine wunderschöne Frau und wir haben eine Familie gegründet später und ja, deswegen ist mein Leben hier schon ziemlich fest verankert.
Und wie ist das mit der Musik? Also wolltest du das schon immer machen oder wie kamst du dazu?
Lustigerweise kam es erst in der 10. Klasse dazu, dass ich Musik machen wollte. Ich wollte bis dahin Architekt werden.
Okay.
Und ich habe sehr gerne gezeichnet und ich war irgendwie fasziniert mit Gebäuden und so. Deswegen wollte ich, das war mein Lebenstraum, Architekt zu werden. Aber wegen einem Mädchen bin ich zur Musik gekommen.
Echt?
Ich habe immer gesungen, das war klar. Also ich war in der Kirche, als ich 5 Jahre alt, das war mein allererster Auftritt in der Kirche von meiner Großmutter.
Ja, in den USA dann.
In den USA, genau, in Kansas City. Ja, also ich habe immer gesungen, aber mein Traum war, Architekt zu werden. Aber wie gesagt, durch ein Mädchen bin ich auf den Musiktrichter gekommen und
Wie kommt das? Hat sie dein Herz gebrochen und du wolltest dann ein Lied darüber singen?
Nein,
oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe dieses Mädchen gesehen. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich nicht, aber ich fand sie einfach ganz toll und sie war im Chor in der Schule. Das war schon eine 9. Klasse, 8. Klasse.
Okay.
Genau. Und es war Mitte der 80er Jahre und es war ganz lustig, weil das war wirklich, mein Lieblingskünstler ist Prince. Also Prince ist der Grund, warum ich Musiker bin.
Okay.
Ne? Und dieses Mädchen war ein Michael Jackson Fan und das ist genau der Zeit, wo Purple Rain rauskam.
Oh.
Und ich war total geflasht und dann habe ich einen Auftritt, so eine Mini-Playback-Show in der Schule, wo ich mich als Prince verkleidet habe und alle waren total begeistert, weil ich habe damals sehr lange Haare gehabt, jetzt habe ich Glatze und so, und ich habe also Haare bis hier, ne?
Wow.
Und ich sah aus wie Prince. Ne? Das war sogar mein Spitzname in der Schule, die haben mich immer Kid Prince genannt, weil ich so aussah wie Prince.
Echt? Wow.
Und ich war so fasziniert von dieser Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe, dass ich meinen Traum von Architekt werden gleich abgeschminkt habe. So, ich will Musiker werden.
Mhm.
Und dann nach dieser Beziehung, was man so nennen kann, in der 8. Klasse irgendwie, habe ich noch ein Mädchen kennengelernt, die auch im Chor war. Und sie war ein wunderschönes Mädchen und konnte sehr, sehr gut singen und Klavier spielen.
Mhm.
Und sie hat mir ein paar Sachen beigebracht mit dem Klavier. Und ich war total angefixt und ja, dann the deal was sealed.
Yeah. Wow, hat sie dein Herz erobert? Mit der Musik auch noch?
Mit der Musik,
ja.
Genau.
Wie schön. Okay, das heißt, du bist dann diesen Weg weitergegangen und hast dann nach dem Abschluss direkt gewusst, okay, ich mache Musik.
Genau.
Und in welche Richtung Musik bist du dann gegangen? Bist ja nicht direkt ins Singen gegangen, oder?
Ja, es war interessant, weil ich bin mit unterschiedlicher Musik Stilistiken aufgewachsen, vor allem Hip-Hop. Ich war ein ganz, ganz großer Hip-Hop-Fan, aber auch natürlich R&B und Soul und auch Rockmusik. Ich habe Freunde in der Schule, die ganz krasse Rockfreaks waren.
Mhm.
Ich habe sogar ein Geschwisterpaar gekannt, zwei Brüder und es war so eine freaky Situation. Also man kam in ihr Zimmer rein und der eine hat auf einer Seite geschlafen, er hat nur Hip-Hop und Zeug also Posters, Plakate und so auf seiner Seite. Und auf der anderen Seite, der Andreas, ich weiß, Thomas und Andreas, die waren beide Deutsche übrigens. Und der hat nur Rockzeug. Und dieser Kontrast hat mich so geflasht. Hip-Hop, Rock in einem Raum, das war total cool. Und ja, also ich war einfach sehr fixiert auf die Musik. Und als ich meine Musikkarriere angefangen habe, habe ich mit meinem Vater, weil er war in der Band, hat Bass in einer Band gespielt. Und ich habe ihn immer bewundert, weil er sich selber beigebracht hat. Relativ spät hat mit 30 angefangen, Bass zu spielen, überhaupt. Und ist Autodidakt und hat sich selber beigebracht, Bass zu spielen. Und er hat immer in Bands gespielt mit seinen Einheitskameraden und so, auf Feste und so. Und das hat mich so inspiriert. Ich glaube, das war später das, was mich auch ein bisschen mehr in Richtung Musik gesteuert hat. Einfach dieser Ehrgeiz, die er hat. Er wollte Bass spielen. Und egal wie, egal wo, er wollte es unbedingt machen. Und das hat mich so inspiriert, dass ich später selber entschieden habe, Musik zu machen. Die Richtung war mir eigentlich egal. Allerdings war mein erste Platte oder erster Versuch, als Musiker durchzustarten, habe ich eine Musik gemacht, die ich nicht unbedingt wollte, also professionell. Ich habe natürlich mit meinem Papa in seiner Band gespielt, habe auch ein bisschen Keys gespielt und das war eine schöne Zeit. Aber mein erster Plattendeal oder Produzentenvertrag war mit einer Musik, die ich im Nachhinein, der nicht so mein Ding war.
Ja, welche waren das?
Ja, man könnte das heutzutage als Schlager nennen.
Echt?
Ja. Also der Produzent, ich wollte ihm, also er wollte, er war schon etabliert, er hat schon eine Platte veröffentlicht und so. Und es war eine Musik für Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Es war schon ein bisschen so clubmäßig, aber es ist was ja, man als Schlager heute betrachten kann. So ja, ich habe angefangen zu singen. Irgendwie war es eine lustige Zeit, weil ich war ganz neu in diesem Geschäft. Ich dachte, er wusste alle Antworten und so. Ich habe bis heute noch mit ihm Kontakt, der Produzent. Und aber es war nicht unbedingt mein Ding.
Ja, ist ja gut, das zu wissen am Ende des Tages, ne? Und dadurch auch zu wissen, was du nicht möchtest oder nicht so gern hast.
Ja, das Coole ist an die Situation ist, ich bin so ein Mensch, die sehr gern versucht, Lemonade out of Lemons zu machen. Mhm. Es war nicht eine optimale Situation, aber daraus habe ich sehr viel gelernt. Und durch diese Zeit mit diesem Produzent habe ich das Produzieren gelernt. Haben unterschiedliche Studios gearbeitet. Ich habe gelernt, wie man, das war wirklich in der Zeit, wo es war der Anfang von Musik mit Rechner zu machen.
Ja.
Und ich habe gelernt, wie Mischpulte funktionieren und wie man ein Klangbild erstellt und alles, was zum guten Produktion gehört. Bis heute noch. Und insofern sehe ich diese Zeit im Großen und Ganzen als positiv.
Ja, super, super gelungen. Ne? Ja. Und hat dir scheinbar den Weg geebnet so für alles andere, was du dann gemacht hast.
Richtig.
Du bist dann auch in Richtung Rap gegangen, soweit ich weiß.
Genau, ja. Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, wie gesagt, ich bin mein Leben lang Hip-Hop-Fan. Also man könnte schon sagen, seitdem es Hip-Hop gibt, bin ich am Start. Ne? Ich war immer, also so Ende der 70er Jahre als neunjähriges Kind. Also ich bin mit dieser Musik aufgewachsen. Ich habe immer gerappt oder immer versucht zu rappen. Ne? Ich habe immer meine eigenen Rhymes geschrieben und so. Ja, später, als ich meinen ersten Plattenvertrag bekommen habe, das war so Mitte der 90er Jahre, war ich nicht als Sänger, sondern als Rapper engagiert. In das, was man damals Eurodance genannt hat. Mhm. Ne? Ich war waren zwei Truppen und ich habe hauptsächlich gerappt. Das war auch sehr interessant, weil es war eine Mischung aus Hip-Hop und Hausmusik und so weiter. Ich liebe Hausmusik und elektronische Musik insgesamt. Und mein erster Vertrag hier in Deutschland war nicht als Sänger, sondern als Rapper.
So Eurodance, da denke ich an I'm a Barbie Girl und wie heißt denn das hier? Call him Mr. DJ.
Mr. Vain. Genau. Ich war auf Tour mit den ganzen Eurodance-Helden, also ob es Mr. President war oder Culture Beat oder oder wie die alle heißen damals, Hathaway.
Ach, echt?
War mit allen den Menschen in Kontakt und mit denen unterwegs und mit einigen Leuten aus der damaligen Zeiten bin ich immer noch sehr gut befreundet.
Wie schön.
So Captain Hollywood Project. Und
was für Ikonen.
Ja, ja. Und die Truppe, wo ich war, also ich war fast forward 95, habe ich einen Plattenvertrag bei Sony gelandet mit einem Produzententeam. Und die Gruppe hieß The Free. Und wir haben schon ein paar Chart-Hits gehabt in den 90er, war Musik ein bisschen längerlebig irgendwie. Man, wenn man in den Charts ist, man ist nicht in den Charts für ein paar Stunden, so wie heutzutage in den Download- oder Streaming-Charts. Man ist in den Charts für Wochen oder Monaten sogar.
Welche Charts waren das so Number One-Hits?
Ja, die Media Control, die ganz offizielle Media Control, das war vor dem Internet, vor dem Streaming, es war alles CDs oder Vinyl sozusagen. Also wir waren nie sehr hoch platziert, aber dafür sehr lang.
Okay.
Unser größter Hit, wenn man das so nennen darf, es war ein Song, es heißt Love Letter from Space.
Love Letter from Space.
Genau.
Okay.
Und das war übrigens der zweite Single mit dieser Truppe, wo ich als Sänger unterwegs war. Weil damals war die Kombi immer ein Afroamerikaner Mann als Rapper und eine deutsche Frau oder eine Ami-Frau als Sängerin.
Mhm.
Und wir waren eine der wenigen Gruppen, die diese Konstrukt umgekehrt haben.
Mhm. Ne?
Wo der Mann singt und die Frau die ganzen Rap-Zeug macht. Ne?
Mhm.
Das war damals nicht so häufig vorgekommen.
Mhm.
Ja, es war ein sehr schöner Einstieg in dieses Musikgeschäft. Der Produzent, mit wem wir gearbeitet haben, ich bin immer noch mit ihm sehr befreundet, ist einer der erfolgreichsten Produzenten in Deutschland für eine bestimmte Genre von Musik.
Mhm.
Er heißt Felix Gauder und ja, er hat wirklich alle produziert, Vanessa Mai und Andrea Berg und hat sämtliche Songs in den Charts gehabt und ja, es war auch eine sehr coole Zeit, weil ich auch sehr viel gelernt habe. Ja, also als Produzent, wie man Musik zusammenstellt, das hat meine Reise einfach bereichert sozusagen, mit diesen Menschen zu arbeiten.
Und du hast ja jetzt auch interessante Elemente in deiner Karriere aus dieser ganzen Zeit, ne? Weil du spielst jetzt bei Hamilton zum Beispiel.
Ja.
Ich war ja auch vor kurzem auf dem Musical und da wird zum Beispiel auch super viel gerappt.
Ja.
Du produzierst ja auch immer noch.
Genau.
Und das heißt, ganz viele dieser Dinge, die du gelernt hast, setzt du ja jetzt auch in deiner Karriere um, so als Künstler. Ne?
Ja, das ist wirklich so learning by doing. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon.
Mhm.
Einfach, weil ich sehe schon, wie das funktioniert und wie wichtig es ist. On-the-job-Training ist schon sehr, sehr wichtig, vor allem für einen Künstler.
Mhm.
Man kann es studieren, man kann zur Schule gehen, ob es Drama School oder Musikschule. Ich war selber jahrelang Dozent an der Popakademie in Mannheim. Dazu kommen wir vielleicht später, keine Ahnung. Aber es ist, diese praktische Erfahrung zu haben, ist einfach sehr, sehr wichtig.
Ja.
Weil es gibt einfach Sachen, wenn man es in der Praxis umsetzt, die man in der Schule nicht lernen kann.
Mhm. Und die bleiben einem ja auch sehr viel besser hängen, ne? Wenn man die umgesetzt hat, selbst mit den eigenen Händen, mit dem einen Gedanken und daran gearbeitet hat, das speichert man irgendwie auch
viel besser. Genau, es ist einfach dieses Skillset zu entwickeln, ist wichtig. Das ist ein bisschen wie der Unterschied zwischen eine Uni studieren oder ein Handwerk zu lernen. Weißt du, einfach diese Skills zu lernen, man muss es einfach machen zuerst.
Und
wenn man auf Uni geht, man lernt also diese Skillset erst später nach dieser Theoriephase, was der Uni ist, hat seinen Platz, aber ich finde, man soll wirklich sofort damit anfangen. Fehler machen oder das ist einfach, weil aus diesem Fehler lernt man am schnellsten und am effektivsten, finde ich. So, ja, ich bin sehr stolz im Nachhinein, obwohl es eine weite Reise war, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Ja, super cool. Und du bist ja auch weitere Schritte gegangen in der ganzen Musikszene. Du hast gesagt, du hast angefangen zu singen und hast dann ja auch ein paar Auftritte gehabt in so ganz bekannten Shows, wie zum Beispiel The Voice.
Ja.
Das ist ja auch super spannend. Und ich meine, du hast auch Sabrina Setlur mal erwähnt. Wie hängt das alles zusammen?
Ja, also wie gesagt, nach meiner Zeit bei Sony als Künstler, mein Plattenvertrag ist ausgelaufen und dann habe ich einfach angefangen, Live-Musik zu machen mit diversen Bands in meiner Gegend, in Stuttgart, Mannheim, Heidelberger, Frankfurter Raum und so. Nochmal On-the-Job-Training. Ich habe zwar mit Bands gespielt, aber immer mit meinen eigenen Bands und einfach diese Covermusik zu machen, Geld zu verdienen, Musik von anderen Menschen zu singen, das war für mich auch ganz neu irgendwie, aber ich war ziemlich, ja, ich war ziemlich gut dabei. Und irgendwann mal habe ich einen Anruf bekommen von der Camp von Moses Pelham und die haben einen Sänger gebraucht. Das war eine Zeit, wo Xavier Naidoo seine Solo-Karriere gestartet hat und die bräuchten jemanden für die Band, die ihn quasi ersetzt.
Und weil er bis dato auch
Background-Sänger war. Also Xavier war jahrelang Background-Sänger bei Sabrina Setlur. Das klang sehr interessant für mich. Ich könnte bis dahin nicht so, ich habe nicht so viel gewusst von 3P und so, weil ich aus Stuttgart kam und es war Fanta 4 und so. Und mein erster Manager war der Manager von Fanta 4. Wir waren alle in einer großen Firma sozusagen. So, es hat mich schon ein bisschen gewundert, dass die Frankfurter auf mich aufmerksam geworden sind und dann ja, haben mich angerufen, gefragt, ob ich Lust hatte, quasi bei denen einzusteigen als Background-Sänger für Sabrina Setlur's Touring Band.
Ne? Hey.
Und damit hat's angefangen und dann war ich fest bei Glasshouse installiert worden sozusagen und habe eine ganz tolle Freundschaft mit Cassandra Steen aufgebaut. Damals, es war super Zeit, wir waren sehr viel auf Tour. Ich war bei denen nicht nur als Background-Sänger, aber auch als Produzent tätig. Habe ein paar Remixe gemacht für Glasshouse.
Da kamen und, die Skills wieder voll. Handy.
Genau. Schön. Und dadurch, dass Cassandra und ich quasi Nachbarn waren, weil sie auch aus Stuttgart kommt. Wir haben sogar 5 Minuten entfernt voneinander gewohnt. Ne?
Wow, und, klein ist die Welt.
Ja. Und ja, das war auch eine sehr interessante Zeit. Wir waren auf Tour. Ich habe das Tourleben ein bisschen besser kennengelernt, was man machen kann, was man nicht machen soll und so weiter. Und die Fans und viele Auftritte im Fernsehen bei Viva, aber damals und MTV und waren schon ein paar Mal bei Stefan Raab, als er noch aktiv war.
Wir haben
so sehr, sehr viel gemacht. Und dieses Business, für mich war es einfach wichtig zu lernen, wie diese Maschinerie funktioniert. Und was mich später auch zur Geltung kam, auch mit Hamilton und so weiter und so fort.
Würdest du sagen, das ist so eine kleine Welt, also man hört schon so ein bisschen raus, ne? Du hast super viele Menschen auch sehen und kennenlernen können, die man ja auch irgendwie so kennt aus der Musik- und Entertainment-Szene. Das erinnert mich so ein bisschen an die Kreativszene. Ich habe mal mit einem aus der Kreativszene gesprochen, auch im Podcast, der in einer Werbeagentur arbeitet und hat auch da erzählt und dieses Bild gemalt, dass das eigentlich gar nicht so eine große Welt ist und man sich irgendwie kennt, wenn man dann drin ist. Ist das in der Musikszene auch so?
Ist es in der Musikszene genauso.
Ja.
Ist sogar noch kleiner. Ja, es kommt wirklich darauf an, wo man wohnt natürlich, wo man ist. In Europa, in die Szene, also die Rap-Szene, die Hip-Hop-Szene, die Musikszene allgemein ist nicht so groß, wie man denkt.
Ja.
Irgendwann mal kennen wir uns alle. Und es ist schon eine Community, vor allem unter den Musikern, weil viele Musiker kennen sich von irgendwelchen Tournees oder Studioproduktionen oder Studio-Sessions oder wie auch immer. Das ist schon eine sehr, sehr kleine Welt. Menschen, mit wem ich jahrelang in unterschiedliche Bands gespielt habe, wir kommen irgendwie wieder zusammen bei einer Fernsehshow oder bei einer Tour oder irgendwas. Ich war vor ein paar Jahren bei dieser Fernsehshow auf Sat.1, heißt All Together Now. Und das war wirklich das beste Beispiel davon, weil wir waren in dieser große Wand, größte Castingshow-Jury Deutschlands, ne, mit 100 Künstlern. Und ich würde sagen, von den 100 Künstlern habe ich mindestens 70 von denen erkannt, weil wir zusammen gearbeitet haben in irgendeiner Form. So, die Musikszene, vor allem in Deutschland, ist nicht so groß, wie man denkt. Und das macht das irgendwie doch spannend, finde ich.
Willst du sagen, dass die auch divers ist?
Ich glaube, Kunst im Großen und im Ganzen immer divers war und ist. Mhm. Und das finde ich großartig. Es gibt natürlich, wie in der Gesellschaft, es gibt Spalten. Ne? Mhm. Es gibt Arten von Künstlern, mit wem ich wenig zu tun habe oder gar nichts zu tun habe. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr divers. Ich finde es auch manchmal ja ein bisschen stereotypisch sozusagen, vor allem als Sänger und Sängerinnen in Deutschland, vor allem wenn man Person of Color ist. Mhm. Das ist eine sehr interessante Dynamik, wo Hautfarbe und Gender, was zusammen, also die hängen zusammen. Mhm. Sprich, ich habe es manchmal schwieriger, also es ist schwerer für mich als afroamerikanischer Mann, einen Job zu bekommen als Sänger, weil eine afroamerikanische Frau wird immer bevorzugt.
Okay. Ne?
Und das ist sehr interessant. Hm. Ich finde es großartig für den Sängern, aber manchmal ist es schon eine Herausforderung.
Ja. Obwohl es auch hier um verschiedene Genders geht, also verschiedene Geschlechter, also würde man trotzdem dann die Frau bevorzugen?
Ja. Und, okay. Und der Grund dafür ist ganz klar, weil es eine Frau ist.
Ja.
Vor allem, es gibt immer noch diese Stereotype hier in Deutschland, wenn man einen Künstler organisiert für einen bestimmten Anlass, für ein Event oder so, dass eine schwarze Frau, die eine große Stimme und bombastisch aussieht und so weiter und so fort, einfach besser bei den meistens weißen männlichen Publikum ankommt, als jemand sonst, ne?
Ja. Gerade wenn es um auch eine gewisse Musik geht, ne? Ganz also genau. Sagen wir, keine Ahnung, ein Gospel-Auftritt oder sowas,
ja, ja.
Dann versucht man natürlich das Bild wiederzuspiegeln, was die Leute genau. Im Kopf haben, wahrscheinlich.
Ja, ja. So ist es. Und vor allem was das betrifft, ist auch sehr interessant zu sehen, wie die Leute reagieren, wenn dieses Bild, die man hat von einem Person of Color, die Musik macht, wenn die eine ganz andere Musik machen und eine sehr unerwartete Musikrichtung. Ich war jahrelang in einer Band zusammen mit den drei Jungs aus dieser Crossover-Metal-Band Guano Apes. Mhm. Also ich habe richtig heavy, so Rock, Crossover, fast Punk-Musik gemacht. Yeah. Und wir waren für ein paar Jahre unterwegs und wir haben auch sehr viele Festivals gespielt. Und ich als Person of Color mit meiner Stimme, und ich stehe auf die Bühne mit diesen drei weißen Jungs und wir machen ziemlich heavy Rockmusik und die Leute sind erstmal, verstehe ich nicht. Obwohl es Präzedenz gibt in der Musikszene. Es gibt sehr viele Rock- und Metal- und Hardcore-Bands mit schwarzen Frontsängern.
Mm.
Aber es ist in Deutschland ein Phänomen, der fast gar nicht existiert. Ne? Es gibt schon ein paar und wir waren einer der wenigen davon und es war immer so, eine ganz krasse Erlebnis zu sehen, wie die Leute darauf reagieren mit dieser heavy Musik und dieser viele Gitarren und so weiter und dann meine sehr bombastische, soulige, rockige Stimme und die waren diese wie funktioniert das? Hä? Mhm. Das verstehe ich nicht. Wir haben sogar ganz große Probleme gehabt bei Plattenfirmen.
Echt, ja.
Erstens, weil die drei Jungs schon mal Popstars waren und jetzt kommen die mit einer anderen Musik, also mit mir als Sänger und die könnten nichts damit anfangen.
Echt?
Ja, mit der
Folge. Einfach aufgrund deines Aussehens.
Ob das der Hauptgrund, sag ich mal.
Ja.
Ne? Aber einfach dieser krasse Kontrast, wie ich dir schon mal gesagt habe. Ich denke immer an Thomas und Andreas, ne? meine Kumpels aus meiner Kindheit. Der eine, der nur Hip-Hop und Soul angehört hat, der andere, der nur Rock angehört hat. Aber die waren im selben Raum. Und für mich war diese Situation so wie diese Zimmer. Ne? Und es gibt einfach Leute, die diesen Mix gar nicht verstehen. Mhm. Habe ich neulich auf Instagram gesehen. Also, wo eine Frau hat auf irgendein Instagram-Profil geschrieben, sie findet es nicht gut, dass Schwarze solche Musik machen. Eine weiße
Rockmusik.
Frau. Rockmusik.
Okay.
Und die Comments, sie hat so einen Shitstorm ausgelöst, weil die Leute haben gesagt, ist es dir schon klar, dass wir Schwarzen, wir haben Rockmusik, das ist unser Ding.
Ja,
vor allem Heavy-Musik, viele Leute wissen das nicht, aber diese Heavy, diese Hardcore und Metal und so, wir haben das,
wir haben das geschaffen.
Mm. Ne? So, wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, die diese Musik machen darf, sind wir. Ja. Ne? Also sie hat natürlich anscheinend gar nichts von Jimi Hendrix gehört. Mhm. Living Color ist eine der größten Rockbands aller Zeiten. Die waren nur so alle schwarz. Mhm. Es gibt meine Lieblingsband in der Rockmusik-Genre, ist eine Band, heißt Seven Dust, wo der Leadsänger auch schwarz ist und hat eine der krassesten Stimmen, die ich je gehört habe. Und die machen richtig heavy Rockmusik. Mhm. So, ich liebe Rockmusik. Das ist wirklich mein Ding. So, ja. Wir haben unsere Schwierigkeiten in Deutschland gehabt.
Ja, finde ich auch interessant, dass du das erwähnst, weil ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich schwarze Rocksänger in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum bis vor kurzem kennen würde. Ne? Ich hatte auch mal jemanden hier im Podcast, der ist auch ein großer Rockfan. Mhm. Und er hat auch davon erzählt, dass die Rockmusik von schwarzen Menschen stammt und das aber so unsichtbar gemacht wurde. Und das ist eben so ein bisschen dieses Thema mit Sichtbarkeit, ne? Mhm. Und warum es so wichtig ist, zu sehen, dass diese Dinge existieren, dass diese Menschen existieren.
Genau.
Und das zu normalisieren, weil wir sonst immer wieder auf solche Situationen stoßen, wo Menschen sagen, wie, hä, geht doch gar nicht. Oder sich sogar so darüber aufregen und öffentlich, ja, so Probleme schaffen, ne? Die es eigentlich gar nicht geben braucht.
Genau, und vor allem viele Leute in dieser Diskussion, viele Leute vergessen, dass eine der größten Rockstimmen aller Zeiten Tina Turner ist.
Hm.
Ne? Und sie wollte schon in den 70er Jahren, Ende der 60er, 70er Jahre, wollte sie Rockmusik machen. Hm. Und sie hat wirklich bis zu kurzem hat sie wirklich Rockmusik gemacht. Das war ihr Ding. Hm. Ne? Sie ist the Queen of Rock and Roll.
Ja.
Und die Hürden, die sie immer übersteigen musste, um ihr Ding durchzusetzen, dass sie Rockmusik machen wollte. Und es gab Leute, die wirklich bis im hohen Alter versucht haben, sie davon wegzubringen. Mhm. Aber das war ihre Leidenschaft.
Ja.
Und es gibt so viele andere Künstler, die, also Afroamerikaner, Afrodeutsche, Afro-Briten und so, die wirklich diese Musik geprägt haben, bekommen nicht die Aufmerksamkeit, vor allem von unserer Community.
Mhm.
Und das finde ich sogar noch krasser, dass es schwarzen Menschen geben, die meinen, dass wir diese Musik nicht machen sollen.
Ja, ja.
Und das finde ich sehr traurig, weil das ist auch unsere Musik. Genauso wie Country-Musik in den USA. Ne?
Ich finde es so wichtig, dass du das erwähnst, weil ich bin so eine Person gewesen, die auch keine schwarze Rockmenschen, Rocksänger, wie auch immer, gesehen hat und das auch nicht vereinbaren konnte in meinem Kopf. Ne? Mhm. Nicht, weil ich denke, dass das nicht sein sollte, sondern weil man das nicht kennt. Ne?
Genau.
Und gerade wenn man jemand ist, der jetzt nicht unbedingt viel Einfluss darauf hat, was die Medien ausstrahlen und auch das nur aufnimmt, was die Medien einem zeigen, ist es ja umso schwerer, da auszubrechen.
Ja.
Ne? Was würdest du sagen, was kann man denn tun, damit sich sowas ändert, auch für uns selbst? Ne? Also zum einen kann ich mir vorstellen, natürlich Aufklärung. Ne? Wir sind ja jetzt mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo Informationen so leicht zu finden sind. Durch AI kann man noch viel gezielter auch noch nach Informationen suchen. Das kann ich mir zum einen vorstellen. Gibt es da noch irgendwie andere Dinge, die man vielleicht tun könnte, um dieses Bild vielleicht zu verändern?
Ich glaube, was wir alle machen müssen, aber insbesondere Leute aus unserer Community, wir müssen endlich mal, was den Medien, unser Medienkonsum angeht, aus unserer Komfortzone kommen.
Mhm.
Weil es gibt so viele wunderbare Dinge, die man entdecken kann, wenn man aus ihrem eigenen Bubble rauskommt.
Mhm.
Ich habe neulich gesehen ein Interview mit Neil deGrasse Tyson, dieser Astrophysiker.
Ja.
Und er sagt, er hat in seinem Buchregal zu Hause fast nur Bücher von Menschen, mit denen er überhaupt nichts persönlich oder politisch anfangen kann oder wo er nicht die gleiche Meinung teilt, weil nur daraus lernt er.
Wow.
Wenn du nur Sachen liest oder siehst, die deine eigenen Meinungen abdeckt sozusagen, dann wirst du nicht lernen.
Ja.
Dann wirst du nichts erfahren. Das ist not growth, hat er gesagt. Und als er gesagt hat, dass er ein Buch in seinem Regal hat, My Life as a Conservative, irgendein Buch von einem sehr bekannten Politiker aus den USA, heißt Barry Goldwater, so ziemlich rechts. Mhm. Ne? Aber dadurch, dass er dieses Buch gelesen hat, wurde er vorgeworfen, dass er jetzt, ich habe keine Ahnung, dass du so ein Ultrarechter bist. Ich habe keine Ahnung, dass du so konservativ bist. Bist du Trump-Wähler? Hast du Trump gewählt? Und so weiter und so fort. Mhm. Er meinte, nein, aber ich interessiere mich für Meinungen, die nicht meins sind. Mhm. So, vielleicht kann er mich umstimmen, vielleicht lerne ich was. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem in unserer Community, meiner Meinung nach. Ja. Vor allem durch Social Media, weil wir haben alle unser Bias, ne? Wir hören was wir hören wollen, und wenn wir was anders hören, kann es nicht stimmen oder nein, das ist nicht so. Und ich bin auch kein Fan davon. Ich habe meine Meinung, ich habe eine ganz bestimmte politische Richtung, politische Haltung, aber das heißt nicht, dass ich nicht in der Lage bin, was Neues zu entdecken, was Neues zu lernen, auch der vielleicht Kontra ist zu dem, was ich lerne.
Ja.
Einer meiner besten Freunde auf dieser ganzen Welt, der leider vor einigen Jahren verstorben ist, war ein ziemlich rechter Fox News Junkie, und wir haben die geilsten Diskussionen, die ich je hatten, war mit diesem Mensch.
Ja.
Und er war mein Kumpel.
Ja.
Ne? So.
Ich finde das so toll. Ich liebe das wirklich, weil ich wünsche mir so viel mehr von solcher Selbstreflexion. Und ich glaube, das ist wirklich das, was oft fehlt. Ne? Diese ja. Selbstreflexion, die benötigt wird, damit man überhaupt dazu in der Lage ist, genau. andere Informationen aufzunehmen.
Ja.
Das habe ich letztens von einer schwarzen afrodeutschen Therapeutin mitgegeben bekommen. Die hat nämlich auch gesagt, es erfordert Selbstreflexion, um sich mit etwas auseinanderzusetzen, was einem nicht so schmeckt.
Ja. Ja?
Und das ist halt das Thema, wenn man in dieser Bubble ist, wie du sagst. Wir sind ja oft auch so, es ist komfortabel, sich bestätigt zu fühlen
genau.
in dem, was man fühlt und was man sieht. Und wir haben vor kurzem das Thema Colorism gehabt und darüber debattiert.
Mhm.
Noch bevor die Debatte losging und das nur annonciert haben, gab es schon Leute, die gesagt haben, warum wollt ihr jetzt darüber reden? Was ist das überhaupt für eine Frage? Natürlich gibt es Colorism und natürlich haben hellhäutige Leute mehr davon. Und wir haben schon mal darüber diskutiert. Das ist nicht diskutierwürdig. Also so das ist so für mich ein Beispiel dafür, für diese mangelnde Offenheit, ne? Sich eventuell auch andere Meinungen anzuhören oder
nur
gewissen Leuten zuzusprechen, über ein Thema zu reden oder ja, sich das gar nicht anhören wollen, weil man schon eine gewisse Meinung hat über jemanden oder über eine gewisse Richtung, Domäne, wie auch immer.
Und man verpasst so viel, wenn man sich schließt, wenn man wirklich nicht in der Lage ist, einfach mal die Klappe zu halten und zuzuhören.
Mhm.
Also zuhören heißt nicht zustimmen.
Ja, danke.
Na?
Mhm.
Und das, ich war immer so. Aber erst seit meinem Aufenthalt in Deutschland war es mich so wichtig, einfach zuzuhören.
Mhm.
Und natürlich gibt's viel Quatsch.
Mhm.
Aber wie kannst du erkennen, dass es Quatsch ist, wenn du nicht zuhörst?
Ja. Ja. Ja, toll. Mega, mega guter Tipp. Also ich hoffe sehr, ich möchte da nochmal Emphasis drauf legen, auch im Outro nochmal, dass das mitgenommen wird. Das ist so wichtig, ne? Aus der Bubble rauskommen, wie du das so schön erklärt hast.
Mhm.
Okay, das heißt, du bist in dieser Szene unterwegs, ne? Du bist auch, und du liebst Rock, wie du gesagt hast. Und hast viele verschiedene Dinge ausprobiert, Live-Musik, in der Band gesungen, Frontsänger. Und hast auch erzählt, dass du selbst Dozent warst. Das heißt, du bist dann irgendwann dazu übergegangen, diese Skills auch weiterzugeben an andere Leute.
Genau, genau. Ich habe festgestellt, vielleicht weil ich Familienvater bin, vielleicht weil ich unterschwellig liebe, Leute zu sagen, was die machen sollen, keine Ahnung. Aber diese Bildungsrichtung war für mich schon sehr, sehr interessant. Als ich bei meiner Rockband dabei war, habe ich ein Angebot bekommen von einer Bekannten, die jetzt sehr gute Freundin gewesen ist, die Dozentin an der Popakademie in Mannheim war.
Mhm.
Und die haben Verstärkung gebraucht. Und sie hat mich gefragt, ob ich Lust hatte, dort als Dozent zu arbeiten. Ich war so, ich weiß es nicht. Ich bin kein ausgebildeter Lehrer. Mach nichts, deine praktische Erfahrung reicht uns.
Wow. Ja.
Und so hat es angefangen, 2009 habe ich angefangen als Dozent an der Popakademie in Mannheim zu arbeiten. Und es war herrlich, es war großartig, weil einfach zu sehen, diese jungen Menschen, die ihren Ding durchziehen wollen als Musiker oder als Produzenten oder als Instrumentalisten und dass ich meinen Beitrag dazu leisten darf. Das ist nicht selbstverständlich. Und zwar, es ist ein sehr, sehr großes Geschenk. Und ich habe auch, obwohl ich Menschen unterrichtet habe, habe ich selber sehr viel gelernt.
Mhm.
Ja, lustigerweise, in meiner Zeit in der Popakademie habe ich 2012, als es klar war, dass ich an The Voice of Germany teilnehme, erste Staffel, bin ich am Ende gegen einige Studierenden von mir gegen ihn aufgetreten.
Ach, wirklich?
In dieser Show. Es war total lustig. Die haben mich erstmal als Vocal Coach haben wollen. Ich war so, nein, ich glaube, ich will ein bisschen mitmischen.
Ja.
Und dann, bam, waren plötzlich 2 oder 3 Schüler von mir, die auch in der Show waren.
Wow.
In unterschiedliche Teams und so. Aber das war sehr, sehr lustig. Aber das ist wirklich dieses Learning by Doing.
Mhm.
Ja, und das war eine sehr, sehr lustige Zeit.
Und wer hatte gewonnen?
Und das ist das Allerkrasseste. Also eine wunderbare Frau, blutjung, sie war 19, als sie es gewonnen hat, die Ivy Queno.
Oh.
Ivy Queno hat die erste Staffel von The Voice of Germany gewonnen und dann fast forward, über 10 Jahre später spielen wir zusammen in Hamilton.
Oh mein Gott, wie schön ist das denn?
Ja.
Krass. Hast du das kommen sehen? Nein, oder?
Überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt im Musical spielen würde.
Yeah.
Es war immer so im Hinterkopf, aber ich hab mich nie getraut, für ein Musical vorzusingen, weil ich wieder gedacht habe, ich brauche eine Ausbildung dazu, weil in Deutschland brauchst du für alles einen Schein irgendwie.
Mhm.
Und ich habe mich einfach nicht getraut. Und dann ist diese Möglichkeit gekommen, dass ich 2018 habe ich eine Anfrage bekommen aus England.
Für Hamilton.
Für Hamilton.
Mhm.
Die haben mich gefragt, ganz spezifisch für die Rolle George Washington, ob ich Lust hatte, dann nach London zu kommen und dafür vorzusingen. Ich war so, nee, das ist ein Witz oder das ist Spam. Ich war kurz davor, das zu löschen. Ich war so,
wow.
Ich beantworte das, also dieses E-Mail, ist es ein Witz? Nee, ist kein Witz. So, 2 Wochen später bin ich nach London geflogen, habe mich vorgesungen für die englische, für die Version, die jetzt am West End läuft. Habe es leider nicht bekommen, aber das war egal, weil das war mein Einstieg in diese Hamilton-Welt. Ich wusste gar nichts von der Show, als die mich gefragt haben.
Yeah.
Ich dachte, also Musical mit Rap, wie? Okay, ich probiere das mal.
Yeah.
Und ja, ich bin leider gescheitert, aber aus allen Situationen lerne ich was. Und wie gesagt, dadurch habe ich diese Show gelernt und geliebt, also lieben lernt. Also das war einfach einer der coolsten Musicals, die ich je gesehen habe. Und ich bin so froh, dass ich ein Teil dieser Geschichte jetzt bin. Weil wir hier in Hamburg, wir sind die erste Version von dieser Produktion in einer Fremdsprache. Es gab sonst nichts.
Nirgends auf der Welt.
Nirgends auf der Welt.
Wow. Echt Pioniere seid ihr.
Ja, definitiv. Deswegen sind wir alle so stolz, ein Teil dieser Produktion zu sein. Weil es hat mir auch wieder was beigebracht über nicht nur, wie Musicals funktioniert oder funktionieren können, auch dieser multikulturelle Aspekt von der Show finde ich auch großartig. Wir sind 11 verschiedenen Ländern vertreten in dieser Show, mehr als alle anderen Produktionen von Hamilton weltweit.
Oh, wow.
Und auch diese Thema, wie die Deutschen mit ihrer eigenen Sprache umgehen, beziehungsweise wie die mit den Kulturen oder die Geschichten von anderen Ländern umgehen. Das war eine sehr, sehr interessante Einblick ins Deutsche, sage ich mal. So,
ja, ne? Also wenn du, kannst du das nochmal näher beschreiben? Also wie, was meinst du genau mit, wie die Deutschen mit diesen Kultur, mit dieser anderen Kultur in ihrer Kultur umgehen sozusagen?
Es ist bekannt, dass, also Rap gibt es erst seit 30 Jahren in Deutschland.
Mhm.
Und als Rap nach Deutschland kam, als Hip-Hop hier populär wurde, das war diese große Diskussion, kann so eine Musik überhaupt funktionieren in Deutschland? Es gab sehr viele Skeptiker.
Mhm.
Viele Leute, die dachten, nein, das klappt nicht. Es gab schon eine Rap-Szene in Deutschland Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. People of Color. Ne? Also eine meiner Lieblingsgruppen war Advanced Chemistry.
Mhm.
Aber wer hat Rap in Deutschland populär gemacht? Fanta 4 unter anderem.
Mhm.
Ne? Und das war für mich schon ein Zeichen, auch damals, dass diese Musik nur funktionieren würde, wenn diese Bild. Menschen
ja.
das populär machen
ja.
würde. Und es hat auch geklappt und ist auch gut so, mhm. weil die Fantas, also die Jungs sind echte, die sind wahre Hip-Hop-Fans.
Mhm.
Ne? Und Hip-Hop ist wirklich so eine Genre. Leider wird das auch sehr, sehr politisiert, war immer politisch, also es mhm. ist eine politische Musik.
Yeah.
Es ist nicht nur Party, 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 yeah. auch die Partymusik, die Partyform vom Hip-Hop damals hat eine politische Message.
Yeah.
Ne? Aber Hip-Hop war auch ziemlich einer der wenigen Genres, die ja sehr inklusiv waren,
mhm.
mindestens in den USA.
Mhm.
Und in Deutschland kann man das auch so sehen. Aber diese Diskussion, ob man Hip-Hop in ein Musical machen kann, ob man diese Show, diese brillante, preisgekrönte Show überhaupt in eine andere Sprache machen kann mhm. und wenn, warum Deutsch?
Mhm.
Ja? Und als es rauskam, dass diese Show auf Deutsch übersetzt wird, dann, nein, das geht nicht, das kann man nicht machen. Die gleiche Argumente, die vor 30 Jahren, wenn es um Hip-Hop ging,
mm.
sind aufgekommen.
Mm-hmm.
Wie kann man das so machen? Man kann diese Show nicht so übersetzen. Es wird scheiße und mm. es wird nicht gut und bla 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 bla. Und dann, als die ersten Snippets, die ersten Teile rauskamen von der Show, wie das in Deutsch, ah, hab's gesagt, es wird nicht gut, es wird scheiße. Also, man kann diese Show nicht übersetzen. Könnt ihr das nicht bitte auf Englisch machen mit deutsches Untertitel? Nein?
Mhm.
Wieso denn?
Mhm.
Ne? Und dann, als der Show rauskam und die Menschen es endlich gesehen haben, im Kontext, wie diese Show übersetzt wird, dann waren die Deutschen, oh, okay.
Mhm.
Eigentlich ganz geil. Ne? Mit der Folge, dass jetzt alle sagen, dass diese deutsche Version vielleicht eine der besten Versionen von Hamilton überhaupt ist.
Mhm.
Wir bekommen diese Feedback selbst von Amis oder von Leuten, die kein Deutsch sprechen.
Mm.
Die lieben diese Show so sehr, einfach weil die Sprache so gut klingt
yeah.
mit diesem Rap
yeah.
und so weiter. Und das hat diese Diskussion ziemlich schnell gekillt.
Ja, yeah. ne? Ich finde das sehr interessant, weil als ich im Musical saß, habe ich mir das ja auch angehört und ich habe nicht gewusst, was mich erwartet, weil ich Hamilton auch nicht kannte. Als das dann losging mit dem Rappen, musste ich auch erstmal innehalten, weil ich dachte, ha, das habe ich jetzt so gar nicht erwartet. Ne? Mhm. Und es war ziemlich gut. Also ich habe es so gut gefunden und dachte, das ist so interessant, dass man sowas nicht vorher gesehen hat,
mhm.
obwohl es doch irgendwie voll passt. Und ich muss sagen, ich habe da ganz stark an die deutsche Sprache einfach gedacht, weil ich das Gefühl habe, die ist so formell, die kann nicht so flexibel sein, dass man die so für solche Dinge auch einsetzt, ne?
Mhm.
Weil sich das irgendwie in der Regel nicht so sexy anhört,
mhm.
nicht so spaßig. Und irgendwie habt ihr es doch geschafft, das hinzubekommen. Das fand ich persönlich so erstaunlich, weil ich das in der Regel auch nicht so in der deutschen Sprache sehe, diese Flexibilität, diese Kultur, dieser Swag,
ja.
der kommt irgendwie nicht so rüber im Deutschen ganz oft. Aber ihr habt das irgendwie hinbekommen und ich sehe das total, das, was du da gerade erzählt hast. Aber ich sehe eben auch die Gedanken, die es vorher gab und
mhm.
die Skepsis, weil, also allein wenn ich mir die Sprache anschaue, wenn ich auf die Kultur blicke, dann denke ich mir, Ja. Ich kann grundsätzlich die Skepsis auch verstehen, weil die Kultur einfach so ist, wie sie ist.
Mhm.
Für mich persönlich war es mehr so an der Sprache, der ich das nicht zugetraut habe.
Ich finde die Diskussion von vornherein ziemlich witzig, wenn man zwei Sachen überlegt. Erstens, Deutschland, der Land von Dichter und Denker.
Ja.
Ja, also dieser Begriff. Mhm. Ja. Das heißt, wir wissen alle, dass die deutsche Sprache in der Lage ist, sehr lyrisch, sehr poetisch zu klingen.
Mhm.
Ja. Zweitens, Hip-Hop in Deutschland, wie gesagt, existiert seit 30 Jahren und das aus gutem Grund, weil es cool ist.
Ja.
Na, wie du sagst, Swag, das ist ein ganz, ganz geiler Begriff. Hip-Hop funktioniert nicht ohne Swag.
Mhm.
So, wenn du die logisch gesehen, die zwei Sachen zusammenpasst, dann sieht man ganz klar, dass Deutsch-Rap oder Rap auf Deutsch nicht nur gut funktioniert, sondern sehr gut funktioniert. Es gab eine Zeit, wo Hip-Hop in Deutschland der dominante Musikgenre war. Man könnte nur Geld verdienen mit Musik, wenn man Hip-Hop macht oder wenn man rappt.
Mhm.
Na? Und drittens, wie gesagt, diese Argumentation, wie kann man das mit der deutschen Sprache machen? Wie geht das? Warum soll... Leute, es funktioniert seit 30 Jahren.
Mhm.
So, eigentlich war das klar für mich, dass diese Show in dieser Sprache funktionieren können. Aber es hätte nicht so gut funktioniert ohne die Übersetzer. Also die zwei Männer, die das übersetzt haben, Kevin Schröder und Sarah Finale. Sarah Finale ist einer der erfolgreichsten Produzenten, Songwriter Deutschlands. Also viele Top-10-Hits in Deutschland in den letzten 10 Jahren sind von ihm geschrieben oder mitgeschrieben worden. Er war Ghostwriter für sehr, sehr viele deutsche Rap-Künstler. Das heißt, er weiß, wie die deutsche Sprache funktioniert. Und deswegen ist dieser Text, so dieser Rap-Text so gut. Weil er ist vom Fach, handwerklich, wie vorher gesagt haben.
Ja.
Ne? Und bevor er so ein erfolgreicher Songwriter und Produzent war, er war Freestyle-Rapper. Er war nicht nur Rapper, er könnte einfach aus dem Stegreif Sachen, Themen rappen und es klang gut.
Mhm.
Und so, wenn man Menschen so diese Qualität haben, die diese Show übersetzen, dann ist es klar, dass es funktioniert.
Mhm.
Wird.
Ne?
Und vor allem, die Übersetzer haben mit Lin Miranda sehr eng gearbeitet an dieser Version. Er hat damals, habe ich mir sagen lassen, es gab also eine spanische Version von Hamilton war eine Arbeit. Und dann hat er von der Idee, das auf Deutsch zu machen, hat ein paar Songs von unserem Übersetzer gehört und war sofort geflasht und hat quasi seine geplante spanische Version auf Eis gelegt, weil er die deutsche Version irgendwie total cool fand.
Hm.
Und er hat natürlich seine Vorgaben, was viele Leute nicht wissen. Lin Mirandas Familie, er hat so deutsch-österreichische Wurzel, so seine Frau ist halb Österreicherin.
Mhm.
So er hat ein bisschen was mit der deutschen Sprache zu tun. Für ihn war es ein No-Brainer, diese Show auf Deutsch zu produzieren.
Also würdest du sagen, hier würden wir wieder zurückgehen zu dem Thema Think Out of the Box, ne? Aus dieser Bubble rausdenken und ja, vielleicht überlegen, was haben wir zur Verfügung? Ne? Welche Ressourcen haben wir? Wie kann man das möglich machen, was für einen selber in der Bubble, in der man lebt, vielleicht unmöglich scheint? Und wenn man aus dieser Bubble austritt, wird man merken, dass viele Dinge möglich sind, die man vielleicht in seiner eigenen limitierten Bubble so nicht sieht. Ne?
Genau, und das ist das Schöne an dieser Show ist, für Deutschland ist es tatsächlich ein Bubble-Breaking-Produktion.
Yeah.
Ne? Aber man muss auch sagen, dass dieser Musical-Bubble in Deutschland sehr groß ist.
Mm.
Sehr groß. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum wir ab dem 15. Oktober nicht mehr gibt.
Mm.
Also das war ein Experiment sozusagen.
Mm-hmm.
In vielen Hinsichten gelungen, ganz klar, weil die Resonanz, die wir bekommen haben von Leuten, die unsere Show gesehen haben, ist bombastisch, aber es gibt einfach zu viele Leute, die immer noch in dieser Bubble stecken.
Ja.
Finde ich schade, weil es zeigt, also unsere Show zeigt nicht nur, dass diese Mischung von Genren gut funktioniert, aber diese Mischung von Menschen.
Ja, ne? Ja, da wollte ich gerade nämlich drauf eingehen, weil das ist ja eine Besetzung und eine Hauptbesetzung mit schwarzen Menschen hauptsächlich, People of Color, was ja so auch, ich weiß nicht, ob es ein anderes, außer vielleicht König der Löwen, ein anderes Musical gibt, das so divers besetzt ist, ne? Ja. Und so mit so viel mit schwarzen Menschen besetzt, ohne dass es sich dabei um Afrika handeln muss, so, ja, ne? Ja. Weil man das vielleicht irgendwie noch, sag ich mal, erklären könnte, in Anführungsstrichen, wenn es um König der Löwen geht. Mhm. Aber beim Hamilton Musical muss das nicht der Fall sein. Genau. Ich weiß nicht, gerade wenn man über die deutsche Version spricht, ne, und wie sehe eine deutsche Version aus, dann denkt man nicht zuerst an schwarze Menschen, die dieses Musical besetzen. Mhm. Und ich frage mich, ob das auch etwas ist, wo ihr auf Widerstand gestoßen seid, ob es da irgendwie Feedback gab, wo die Leute das vielleicht ja hinterfragt haben, oder ob das vielleicht auch mit ein Grund ist, wie du eben angedeutet hast, ne, dass das jetzt nicht noch viel weiter geht, als es könnte.
Ja, also paar Punkte. Zuerst muss man wirklich, glaube ich, manchmal in Deutschland im Klaren sein, was People of Color bedeutet. Weil in Deutschland ist es oft so, dass wenn man den Begriff People of Color hört, man denkt sofort schwarz. Und unsere Show ist nicht nur schwarz. Unsere Show hat wirklich viele Nationen vertreten. Also wir haben 2 Chinesen, wir haben 2 Filipinos, wir haben Leute, also einer unserer Hamilton-Darsteller ist aus Dänemark, aber seine Familie ursprünglich aus Sri Lanka ist. Mhm. Wir haben weißen Menschen in dieser Cast und wir sind alle People of Color. Ne? Und das ist etwas, was viele Leute wirklich, man muss schon ein bisschen aufpassen manchmal, wenn man diesen Begriff hört oder verwendet, weil wir sind wirklich Multikulti im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab Menschen, die tatsächlich ein Problem damit hat, dass so viel Melanin auf der Bühne war bei uns. Aber zu diesen Menschen haben wir alle gesagt, dann habt ihr die Show nicht verstanden. Erst recht nicht, weil das ist Sinn der Sache. Na? Also in USA ist der Tagline für unsere Show The Story of America Then Told by America Now. Ja? Also wir waren immer Teil dieser Konversation. People of Color haben Amerika aufgebaut. So diese Geschichte, die wir erzählen, das ist auch unsere Geschichte. Und das Schöne an Hamilton ist, obwohl es ein paar Leute da draußen in der Interwebs gegeben haben, die wirklich nicht damit einverstanden waren, wieso besetzt ihr diese Rollen mit People of Color, die sind weißen Menschen. Nein, die sind Menschen. Ne? Und diese Geschichte ist es einfache Geschichte. Ich vergleiche das immer mit einer Kita oder einem Kindergarten. Und man setzt ein Kind hin oder die Kinder hin und man erzählt eine Geschichte. Meinst du, dass die Kinder, dass es denen egal ist, wer diese Geschichte erzählt? Die Geschichte wird erzählt.
Ja.
Es ist egal, ob der Lehrer Deutsch ist oder Türke oder Afro ist, es ist egal. Die erzählen diese Geschichte und die Kinder sind meistens begeistert. Und so sehe ich Hamilton. Es ist völlig egal, welche Hautfarbe diese Erzähler haben. Die sind Erzähler, die erzählen die Geschichte. Und wenn man so in ihrem Bubble gesteckt sind, dass die das nicht sehen können, das können wir leider nichts dafür. Wir sind nur die Geschichteerzähler. Aber glücklicherweise hier in Deutschland, ja, die Menschen, die kapieren das und das ist weniger ein Thema, also das ist für viele Menschen überhaupt kein Thema. Ich fand es sogar lustig, dass nachdem viele Menschen unsere Show gesehen haben, wussten gar nicht, dass Alexander Hamilton weiß war. Ne? Das kam auch mal vor. Das heißt, die Hautfarbe war egal. Die haben einen guten Job geleistet, diese Geschichte zu erzählen.
Ja, krass. Du hast ja auch vorhin am Anfang erzählt, dass Deutschland ja dich gut aufgenommen hat hier, ne? Und du dich hier auch wohlfühlst, das ist deine Heimat geworden. War das dann für dich auch immer so, dass du dieses Heimatgefühl hattest oder hattest du auch ähnliche Erfahrungen wie jetzt zum Beispiel solch ein Widerstand, wenn es um schwarze Menschen geht oder People of Color geht in dem Musical? Hattest du auch das Gefühl, dass du mit solchen Widerständen als schwarzer Mensch hier in Deutschland arbeiten
auf
oder leben
musstest? Ja? Auf jeden Fall, ja. Also nur weil ich Deutschland liebe, heißt nicht, dass ich alles von Deutschland liebe. Das ist wie meine Frau. Ich liebe meine Frau, aber es gibt ein paar Sachen an sie, wo ich so... ne?
Ja.
Also ja, natürlich habe ich meine Erfahrungen gemacht.
Ja.
Ich würde nie vergessen, als ich im Bus saß auf dem Weg nach Stuttgart und es war ein Vater und sein Kind und das Kind ist aufgestanden, seinen Sitz und hat mich angeschaut und gesagt, Dad, also Papa, ist das ein Neger? Und der Papa sagt, nein, nein, er ist nur ein Halbneger. Ja, ja.
Nein.
Oder vor ein paar Jahren, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, meine jetzige Frau, sie hat zum ersten Mal in ihrem Leben erfahren oder erlebt Driving While Black. Na, wir waren unterwegs und ich habe ein ziemlich nettes Auto irgendwie und wir sind gefahren. Ich habe gegen keine Regeln gestoßen und so. Und ich bin angehalten von der Polizei aus keinem Grund. Die haben nur gesehen, ein Schwarzer fährt so ein Auto. Mhm. Die haben mich angehalten. Mhm. Und die haben angefangen, blöd zu werden. Und sobald die gesehen haben, dass meine weiße, blonde Frau neben mir saß, waren die plötzlich cool. Und sie war so entsetzt. Ja, so natürlich habe ich meine Erfahrung gemacht. Auch im Musikgeschäft.
Mhm.
You know, einen Job zu bekommen, nur weil du schwarz bist.
Mhm.
Oder einen Job nicht zu bekommen, weil du schwarz bist. Als Schauspieler, es gibt so wenig Guten, das ändert sich langsam.
Ja.
Aber diese Art von, ich will es nicht mal Rassismus nennen, es ist schon ein bisschen, aber ich bin sehr vorsichtig, was das Wort Rassismus angeht, weil es gibt einfach viele Menschen überall auf dieser Welt, die nicht wissen, was Rassismus eigentlich heißt.
Mhm.
Aber die schmeißen diesem Wort rum, als ob es... Ne? Aber diese Art, diese Diskriminierung kenne ich schon.
Ja.
Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich mich zum Beispiel mich sicherer fühle in Deutschland im Moment oder seit Jahren als in meinem eigenen Land, als in den USA. Deswegen wohne ich hier immer noch. Es ist da. Es wird immer da sein. Leider.
Ja.
Aber wie man damit umgeht, ist vielleicht ein bisschen leichter hier in Deutschland, meiner Erfahrung nach, als in den USA.
Mm. Ja. Ich finde es auch wichtig, dass du das betonst, weil man leicht denken könnte, ja, wenn jemand erfolgreich ist, dann ist das doch gar kein Thema. Mm. Ne? Dann muss diese Person doch, ist darüber hinweg oder so. Ne? Oder Menschen trauen sich vielleicht gar nicht, irgendwelche schlechten Dinge zu sagen, die vielleicht jemand anderem, der weniger erfolgreich ist, Dinge zuwerfen würden. Aber das hat ja nichts mit Erfolg zu tun, weil selbst wenn du erfolgreich bist, bist du immer noch ein schwarzer Mann.
Genau.
Ne? Und das ist, finde ich, auch sehr wichtig zu verstehen, diese Realität auch einfach zu verstehen. Und dann haben wir eben auch zu sehen, dass es viel mit deinem Mindset zu tun hast, ne? Wie du damit umgehst, weil diese Dinge ja passieren am Ende des Tages. Die hören ja nicht auf.
Ja, also in meiner Erfahrung ist, es gibt zwei Möglichkeiten als Person of Color in einem Land wie Deutschland oder Frankreich oder USA oder England. Es gibt zwei Möglichkeiten. Aufklärung oder Konfrontation.
Mm.
Und leider sind viele von uns gepolt, direkt auf Konfrontation zu gehen als Schutzmechanismus.
Ja.
Aber die Aufklärung kann auch ein Schutzmechanismus sein. Und ich bin einer, der wirklich langsam von dieser Konfrontations-Mindset zu dieser Aufklärungs-Mindset. Wie gesagt, das Thema Rassismus oder dieses Wort Rassismus. Ich habe sehr oft Diskussionen mit Menschen, wo ich versuche zu erklären, ey, Leute, wisst ihr eigentlich, was Rassismus ist? Und dann versuche ich das zu erklären auf eine Art und Weise, die auch verstehen. Wie gesagt, wir gehen so willkürlich mit diesem Wort um, ohne zu wissen, was es eigentlich bedeutet.
Mm.
Und vor allem, es gibt viele Formen von Diskriminierung oder von diesem Mindset in der eigenen Familie. Ich komme aus einer multikulturellen Familie. Meine Kinder sind Mischlingskinder, also die sind halb schwarz, halb deutsch und die erleben das auch.
Mm.
Meine Frau zum Beispiel, ich bin der erste Person of Color, die sie je in ihrem Leben zusammen war. Und sie hat schon einiges lernen müssen oder gelernt und sie hat auch diese Aufklärungs-Mindset.
Ne?
Sie arbeitet mit Menschen, die Kontakt mit People of Color nicht so oft hat.
Mhm.
Und so ist es immer, ich finde, das ist die große Herausforderung für uns als Community, als People of Color. In welche Richtung wollen wir gehen?
Ja.
Und ich finde, Aufklärung ist immer die bessere Richtung. Mhm. Wenn es zur Konfrontation kommen muss, dann okay, dann ist es so.
Mhm.
Aber ja, die Aufklärung ist ganz, ganz wichtig, vor allem jetzt hier in Deutschland, weil es wird irgendwie immer multikultureller. Also es kommen immer mehr Menschen hier, die keine Hautfarbe haben wie die meisten Deutschen, und weil Deutschland uns auch braucht.
Ja, ganz richtig.
So.
Würdest du in dem Zusammenhang auch für dich selber eine Verbindung zu Afrika herstellen? Also hast du in der Hinsicht auch Verbindung, Vernetzung, Connections, also ob es jetzt Menschen sind oder Wissen oder wie auch immer, gibt es da auch eine Connection für dich?
Tatsächlich, vor ein paar Jahren, also vor Covid, war ich auf eine Reise mit meinen Kollegen aus der Pop Academy. Wir haben so eine Kooperation mit einer Kultureinrichtung, Musikschule in Senegal.
Mhm.
Also ich war so für eine Woche in Senegal und haben Musik-Gesangsworkshops gegeben. Über Goethe-Institut haben wir das alles, so eine große Kooperation gehabt. Und das war eine wunderschöne Zeit, einfach einen Workshop zu geben mit senegalesischen Musikern. Es war großartig. Wir waren also deutsche Produzenten, ich als Ami, mit diesen Menschen zu arbeiten. Ja, also das, ich finde es großartig und ich will es immer mehr, diese Kontakt haben. Ich weiß zum Beispiel meine Herkunft, also wo meine Familie stammt. Ich stamme aus Ghana. Mhm. Und diese Art Verbindung will ich auch irgendwie nochmal erforschen, ein bisschen in die Tiefe gehen und so. Aber meine Erfahrung in Afrika war eine sehr positive. Mhm. Es war aufregend, es war sehr interessant zu sehen.
Mhm.
Weil man hat als Mensch, der im Westen aufgewachsen ist, man hat ein Bild von Afrika, die seit Jahren von Medien und so geprägt worden ist.
Mhm.
Und zu sehen, dass es nicht zwangsläufig so ist, war großartig. Fand ich wirklich super.
Mhm.
Und deswegen, wenn ich die Möglichkeit habe, das noch weiter in die Tiefe zu gehen und Afrika ein bisschen mehr für mich entdecken, würde ich sofort machen.
Ja.
Definitiv.
Schön. Ja, dieses Bild ist sehr interessant, weil das ist auch etwas, was mir wichtig ist, zu erweitern, zu verbessern, ne? Zu verändern, weil das so einseitig ist. Auch da wieder Medien und raus aus der Bubble. Ne?
Mhm.
Du hast davon gesprochen, dass es wichtig ist, einander zuzuhören und besonders Meinungen zuzuhören, denen man vielleicht nicht zwangsläufig zustimmt. Und ich musste daran denken, dass ich vor ein paar Jahren mal ein Gespräch hatte und jemand hat mir das Buch von Hitler empfohlen, Mein Kampf heißt das. Und ich war damals total dagegen und habe gesagt, nee, auf keinen Fall lese ich mir das Buch von diesen bösen Menschen durch. Mittlerweile sehe ich das anders, also allgemein, nicht nur was ihn angeht, und kann das total nachvollziehen, dieses Zuhören, einfach nur zuhören und sich das anhören und versuchen, die Person zu verstehen, nicht um der zuzustimmen, aber einfach um sie zu verstehen. Und das alleine, habe ich gemerkt, führt dazu, dass man viel weniger dazu in der Lage ist und auch die Energie oder den Willen oder die Motivation hat, in die Konfrontation zu gehen mit der Person, weil man sie versteht. Und das finde ich so interessant. Deswegen, also so powerful, ja, was du gesagt hast mit zuhören und erst recht Menschen zuhören, denen man höchstwahrscheinlich nicht zustimmt.
Genau, und wie gesagt, ich bin ein ganz großer Befürworter von Zuhören aus mehreren Gründen.
Mhm.
Das Problem oder der Paradox an Zuhören ist, dass meistens müssen wir oder sollen wir oder wir hören Menschen zu, die uns die gleiche Gefallen niemals im Leben tun werden. Und im Thema, was das Thema Rassismus angeht und so weiter, das ist erst recht der Fall.
Ja.
Na, wir sollen Menschen zuhören, die uns als People of Color niemals zuhören werden oder wollen.
Ja.
Aber für mich ist das weniger ein Problem, weil durch das Zuhören gewinnt man an Argumenten.
Hm.
Das heißt, wenn jemand blöd kommt, nur wenn man zuhört, man hört Sachen nicht nur, man hört nicht nur zu, man hört Sachen raus. Und man kann diese Worte auch als Argumente in irgendeine Diskussion benutzen, um die eigene Position zu stärken. Mhm. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr nützliches Tool. Insofern, ne? Vor allem, wie gesagt, wenn das Thema Rassismus angeht, ich muss immer lachen, wenn ich konfrontiert bin mit Menschen, die mich fragen, wie können wir das Problem Rassismus lösen? Mhm. Und die sind meistens weiße Menschen. Mhm. Und ich gucke die einfach blöd an und sage, warum soll ich euch erzählen, wie man Rassismus löst. Das ist euer Problem. Wir haben es nicht angefangen. Mhm. Na, ist es, also auf Englisch heißt das, Racism is a white man's problem. Also wir haben das nicht, ich finde es sehr, sehr lustig und amüsant, aber dieses Zuhören ist für uns als Community wichtig, weil wir Alliierten brauchen. Wir brauchen Alliierten. Man darf nicht vergessen, das Civil Rights Movement in den USA, Martin Luther King und Malcolm X und den ganzen, das hätte nie stattgefunden ohne weißen Menschen. Man denkt heutzutage, wir haben uns durchgeboxt und wir haben gekämpft. Ja, haben wir. Aber nur mit Hilfe von weißen Menschen. Und das dürfen wir niemals vergessen. Deswegen ist Zuhören so wichtig, weil also man gewinnt keinen Kampf ohne Alliierten. Hm. Das ist einfach, das ist Fakt. Und deswegen ist Zuhören für mich viel wichtiger, als gleich eine Konfrontation zu gehen.
Wow, wow. Boah, Leute, lasst das einmal sacken. Das ist so on point. Also die Tiefe diese Aussage, ne? Das vergessen wir wirklich so, so leicht.
Und es geht auch, also es geht noch tiefer, also wenn man an diese Debatte Kapitalismus versus Kommunismus, der Kapitalist sagt, also es gibt dieses Phänomen Self-Made Man, das existiert gar nicht. Mhm. Es gibt kein erfolgreicher Mensch, wirtschaftlich, monetär, finanziell erfolgreicher Mensch auf diesem Planet, der es alles alleine geschafft hat. Mhm. Wir haben alle Hilfe gebraucht.
Ja.
Alle. So kann keiner mir erzählen, ja, I built this business myself. Nein, hast du gar nicht. Ja, und wenn und die Superreichen haben sogar vielleicht Staatshilfe bekommen.
Ja.
Also sag mir bitte nicht, dass du alles alleine geschafft hast. Das hast du nicht. Du hast Alliierten, du hast Verbündeten.
Ja.
Und in dieser Diskussion Rassismus oder sozialen Konstrukt, reich gegen arm, schwarz gegen weiß, wir brauchen alle Verbündeten, wir brauchen Alliierten.
Ja, ja, ja.
Und das kommt nur, wenn wir in der Lage sind, zuzuhören, auch wenn diese Menschen zuerst ein bisschen auf Abstand sind. Das geht nicht anders.
Ja, das kann man wirklich in alle Richtungen spinnen, ne? Sowohl diejenigen, die für Freiheit oder auch für nicht gute Sachen gekämpft haben, haben ja Leute an ihrer Seite gehabt, die Allies waren.
Richtig.
Und den Weg geebnet haben.
Ja.
Wow.
Richtig. Und ich sehe das noch ein noch praktisches Beispiel aus meiner Branche. Wir haben früher über diese Diversity and Inclusion, diese Diversity Day Geschichte und alles solche Veranstaltungen. Natürlich, wir sind People of Color und wir reden über unsere Erfahrungen. Aber wer macht diese Sachen überhaupt möglich?
Ja.
Die Leute, die in einem Moment die Macht haben.
Ja.
Ne? Und das ist der eigentliche Kampf letztendlich. Wie können wir Verbündeten oder Alliierten gewinnen, die schon in dieser Machtposition sind?
Mhm.
Weil die sind die Menschen, die wir brauchen.
Mhm.
Ne?
Also. Und wie siehst du das im Kontrast zu dem Thema Forderungen stellen? Weil wir ja auch davon sehr viele haben, aus unserer Community insbesondere, die Forderungen stellen und sagen, ihr müsst das und das und das machen.
Mhm.
Versus diese Verbündeten bekommen. Also findest du, dass das eine Methode ist, die effektiv ist, oder sollte man das vielleicht anders angehen und eher nicht fordern, sondern eben ja auf eine andere Art und Weise diese Allies gewinnen?
Die Daten sagen ganz klar, dass das nicht immer funktioniert oder sogar sehr, sehr selten funktioniert. Das nennt man Guilt-Tripping. Ne? Man kann nicht Ja, man kann das schon, aber wie effektiv man das macht, hat alles mit das Zuhören zu tun.
Mhm. Na? Kommen wir wieder zurück dazu, ja.
Genau, also was das Thema Rassismus angeht, es gibt dieses Phänomen in den USA, man nennt das White Guilt. Na, viele, es gibt diese Bewegung im Moment in USA, wo Menschen versuchen, unsere Geschichte zu verbannen in bestimmten Schulen, also die Geschichte von Sklaverei und so weiter und so fort, weil die nicht wollen, dass die weiße Kinder Schuldgefühle haben, dass ihre Geschichte so war.
Ja.
Tut mir leid, aber Geschichte ist nicht da für dich, also entweder, dass du das magst, du lernst daraus.
Ja.
Aber dieses Phänomen gibt's, weil wir, meiner Meinung nach, das ist wirklich nur meine Meinung, weil wir als Gesellschaft, als schwarze Community in den USA, wir haben so lang darauf, also unsere Grievances, unsere Förderungen so gestellt, nach dem Motto, look what you did, guck mal, was du uns angetan hast, du schuldet uns das. Nein, die haben diese Gedanken nicht. Die waren nicht dabei, die waren nicht beteiligt. Ihre Community ist nicht davon betroffen. Deswegen ist es in dem Sinne ineffektiv, meistens, nicht immer, aber meistens, diese Leute Schuldgefühle einzureden.
Mm.
So, das ist ein ganz klares Beispiel, wo das nicht effektiv ist.
Mm-hmm.
Aber durch das Zuhören und ihre Ängste und diese und ihre Gedanken überhaupt zu dem Thema zu hören, dann kann man besser argumentieren.
Ja.
Wie du sagst, es kommt alles zurück auf das Zuhören.
Wow. Danke fürs Teilen. Das ist so aufschlussreich und ich glaube, wir können so viel davon mitnehmen. Ich frage mich auch, du hast ja auch sehr viele Dinge gesehen, die so der Durchschnittsmensch, sag ich mal, nicht sieht. Ne? Du hast ja ganz viel in der Medien-, Musikbranche hast du ja auch gesehen. Hinter Musicals hast du viel gesehen. Wenn wir darüber sprechen, was die Realität ist und das, was hinter den Kulissen so abgeht, was ist so dein Learning vielleicht, wenn du hinter die Kulissen schaust von all diesen Dingen? Ist es so, wie es wirklich nach außen gezeigt wird, was das angeht, was die Musikindustrie angeht, Medienindustrie angeht, oder laufen die Dinge doch anders, als man es von außen sieht?
Ich sage mal, ja.
Ja.
Es ist tatsächlich ganz anders, als man denkt.
Ja.
Und vor allem, ja, dieses Bild, was die Menschen da draußen haben, von der Medienwelt, von der Musikindustrie, von Schauspiel und so weiter und so fort. Vor der Kulisse, es sieht alles so wunderschön und wird immer multikultureller und so weiter, aber hinter Kulissen gibt es noch viel Arbeit zu leisten. Eine der Sachen, die mich als Afroamerikaner, als Afro-Künstler sehr stolz macht, bei Hamilton zum Beispiel, ist, was tatsächlich hinter den Kulissen passiert. Also unser Resident Director, unsere künstlerische Leiterinnen, wir haben zwei, die sind beide People of Color, die sind beide schwarze Frauen. Also Denise Obedika, Afro-Deutsche, sie ist die erste Female Resident Director von einem großen Musical in Deutschland ever. Und sie ist Afro-Deutsche.
Yeah.
Und unser Dance Supervisor, Keisha Howard, sie ist Afroamerikanerin und sie ist auch die allererste, die diese Rolle besetzt. Und ich frage mich, warum? Na, ich bin nicht so, ich muss es aber so sagen, ich bin nicht einer, der meint, wir müssen alles mit People of Color besetzen.
Ja.
Weil wenn es nicht zum Story passt, wenn es nicht zum Storytelling passt, dann passt es einfach nicht.
Ja.
Man darf nicht Multikulti oder Integration als Allzweckwaffe sehen.
Ja.
Weil erstens, das bildet leider nicht unsere Gesellschaft hier im Westen. Ich habe auch eine Meinung dazu, aber ich glaube, man muss schon auch dort sehr vorsichtig sein.
Ja.
Ne? Und Representation, dieses Begriff Representation.
Mhm.
Weil wir müssen nicht alles repräsentieren.
Mhm.
Wir müssen uns repräsentieren in auf eine Art und Weise, die auch passt und die auch Sinn macht.
Und authentisch ist.
Und natürlich bin ich froh, dass bei uns in Hamilton zum Beispiel, dass wir zwei Ladies of Color haben, die quasi das Sagen haben, mehr oder weniger, was diese Produktion angeht.
Mhm.
Aber die machen das auch, weil die qualifiziert dafür sind. Das hat mit ihrer Hautfarbe nichts zu tun.
Mhm.
Und das ist, soll schon letztendlich darauf kommen.
Mhm.
Na, ob ein Person of Color die Chance bekommt, zu zeigen, dass die qualifiziert sind, das ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt noch viel zu tun hinter den Kulissen. Ob es in der Musikbranche ist, ob das... Ich finde es ganz interessant, weil wenn man überlegt, dass heutzutage die meisten Hip-Hop-Songs, die produziert worden sind, sind von Weißen produziert. Also viele der erfolgreichsten Produktionen in den letzten 10 Jahren sind nicht von People of Color produziert. Mm. Aber die Musik ist trotzdem gut.
Mm.
So, es geht in beide Richtungen in irgendwie. Ne? Mm.
Ja, und die Musik ist ja auch oft kulturell von der schwarzen Kultur, afrikanischen Kultur, genau. Afroamerikanischen Kultur geprägt.
Genau.
Ne? Und trotzdem sind die Menschen dahinter oder davor nicht schwarz oder sind nicht diejenigen, die diese Kultur eigentlich tragen.
Genau.
Ist das auch so ein Thema? Also hat das damit zu tun, mit dem nicht bereit sein für diese Kultur oder diese Andersartigkeit hier in Deutschland, dass man diese Dinge mit weißen Menschen besetzt, damit sie hier gut ankommen und angenommen werden? Oder ja, ist es einfach dieses Thema mit passen die Leute nicht, findet man sie nicht? Also ich fände auch mal interessant zu verstehen, warum das so ist von deiner Perspektive. Also gerade wenn wir über Hip-Hop sprechen und Dinge, die man mit schwarzen Menschen assoziiert, warum in so einem Musical ist es vielleicht verständlicher, dass da Resistenz ist, als bei Musik, die Hip-Hop.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich finde, in Deutschland, wir sind gerade am Anfang im Musical-Bereich.
Mhm.
Diese Hürde zu überspringen. Hoffentlich hat es mit Hamilton begonnen, weil man sieht ganz klar, dass man diese zwei Genres, diese Hip-Hop-Genre, die von schwarzen Musikern geprägt wurden, die von uns erzeugt worden sind, das funktioniert schon.
Ja.
Und einfach der Tatsache, dass der Mensch, der diese Produktion erschaffen hat, nicht schwarz ist, ist ein Latino, er ist Puerto Ricaner, sagt sehr viel über die Kraft von dieser Musik an sich. Die Hautfarbe spielt in dem Sinne keine Rolle, aber nur diese Assoziation hier in Deutschland ist immer noch da. Und es wird, ich glaube, eine Weile dauern, bevor Menschen ein bisschen aus diesem Bubble rauskommen.
Mhm.
Was die Gesellschaft allgemein angeht, es gibt so einen Spruch in Amerika, was die Musik, was Fashion und so angeht. Und es geht so grob, everybody wants to be black, but nobody wants to be black.
Mhm.
Ja? Das heißt, die lieben unsere Musik, die lieben unsere Klamotten, die lieben unsere Frisuren, die lieben alles an uns. Nur die Menschen, die das erschaffen haben, die wollen
nicht so.
Ein bisschen. Mhm. Und das wir sind, das kommt von uns.
Ja, das sind ist, wir.
Das sind
ja.
wir.
Mhm.
Und ich finde es schade, dass dieser Gedanke so fest geankert ist, nicht nur in Deutschland, sondern in den USA oder in England oder wo auch immer im Westen, wo es People of Color gibt es dieses Stigma, diese, das lieben wir, aber ne, das finde ich sehr, sehr traurig und es wird eine Weile da. Ich hoffe, dass ich das in meinem Leben noch erleben darf, wo dieser Gedanke irgendwann mal langsam verschwindet.
Mhm.
Es gibt schon Zeichen dafür, dass es ein bisschen besser wird, aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns, glaube ich.
Ja. Ja, das glaube ich auch. Und du hast es ja vorhin noch gesagt, wir sind noch am Anfang, ne, gerade was das Musical-Thema angeht. Ich glaube ehrlicherweise, wir sind noch bei so vielen anderen Sachen am Anfang.
Ja.
Ich habe jetzt vor kurzem eine Werbung gesehen von der AOK, war das, glaube ich. Da gab es eine schwarze junge Dame, die gerappt hat. Das
oh, furchtbar. Und für mich ist das genau... Ich liebe Sprüche. Ich habe immer irgendwelche Sprüche auf Lager, die ich, womit ich aufgewachsen bin.
Ja.
Und es gibt so einen englischen Spruch, das heißt, the road to hell is paved with good intentions. Na?
Ja.
Nett gemeint, aber
ja.
Schon ein bisschen cringy irgendwie.
Ich habe es auch gefühlt, ja. Ich dachte so, hä, warte mal, bin nur ich das? Ich weiß nicht genau.
Oder diese Axt-Werbung. Na? Diese Deo-Werbung,
ja.
wo es auch gerappt wird.
Okay,
ne, und,
wow.
Und es ist, wow.
Wow.
Ich habe es angeschaut, das erste Mal so, echt jetzt? Wirklich?
Mm-hmm.
Wie gesagt, es ist alles nett gemeint und dieser Versuch, multikulturell zu sein, ist schon irgendwie schön, dass ihr daran denkt, aber yeah. Leute, das ist irgendwie den falschen Weg.
Ja, ja.
Hat man den Eindruck.
Ja, ja. Das haben wir vor kurzem erlebt mit einer Freundin, die haben uns Little Mermaid angeschaut. Mhm. Und als wir fertig waren mit einer anderen schwarzen Freundin, war das, haben wir beide uns angeschaut und haben erstmal nichts gesagt. Und erst ein bisschen später, als wir ein bisschen verdaut haben, haben wir gedacht so, irgendwie war das komisch. Mhm. Ne? Und je mehr wir darüber gesprochen haben, haben wir gemerkt, dass wir zum einen verstehen können, dass so junge Mädchen, ne, kleine Mädchen, die vielleicht jetzt erst geboren sind und das gar nicht erst anders kennen, dass sie sich vielleicht denken, ah, okay, cool, eine schwarze Mermaid. Aber so für uns, die damit aufgewachsen sind, war das so, warum erzählen wir nicht lieber unsere eigenen Geschichten mit uns, als dass wir das, was es schon gibt, einfach nur mit einer schwarzen Person besetzen. Mhm. Und das fand ich interessant, weil man da auch, also ja, diese Kreativität fehlt dann irgendwie, ne? Also der wird nicht so wirklich Raum gegeben. Das ist so, okay, wir klatschen da jetzt einfach eine schwarze Person hin und die macht jetzt einfach genau das Gleiche wie die weiße Person. Hauptsache sie ist schwarz, ne? Und das war so, da hat uns was gefehlt. Wir konnten es nicht so richtig in Worte fassen, aber das war so dieses, glaube ich, was du gemeint hast, damit, es muss passen und es muss authentisch sein und es muss so auch wir sein einfach, ne? So ähnlich wie zum Beispiel The Woman King. Das fand ich etwas, wo ich dachte, oh, endlich mal, da wird eine schwarze Person dargestellt, die unsere Geschichte erzählt und es passt, ne? Genau. Und das war nicht so dieses, oh ja, jetzt müssen wir euch mal zeigen, dass auch schwarze Leute das und das können, sondern so diese Authentizität war da. Und
ich finde, dass du Woman King erwähnst, finde ich großartig, weil was ich faszinierend an Woman King fand, war nicht der Tatsache, dass es unsere Geschichte war und basiert auf einer wahren Geschichte. Ich finde, noch besser ist der Tatsache, dass es das Regie von einer schwarzen Frau geführt wird. Das ist für mich das wichtige Punkt. Und das ist das, was im Moment fehlt in die Unterhaltungsindustrie weltweit. Vor allem, wenn ich denke, dass so Woman King war ein genialer Film, fand ich, von einer schwarzen Frau geführt. Und sie wurde geblacklisted bei den Oscar-Nominierungen. Also das Ding war kritisch gesehen super, hat tolle Reviews bekommen und wurde sogar nominiert für Golden Globes, dieser andere Oscar-ähnliche Preis und so. Aber bei den Oscars wurde sie überhaupt nicht anerkannt für ihre Arbeit.
Wow.
Und das ist nicht das erste Mal, dass ein Film von einem schwarzen Regisseur oder Regisseurin
nicht anerkannt wird.
Krass. Aber Little Mermaid, Ariel fand ich wiederum super.
Okay.
Weil ich habe das selber nicht gesehen, aber nur als ich gesehen habe, dass Halle Bailey Ariel spielt, ich finde passend. Weil, weil die ersten Mermaids waren aus der Karibik. Diese Geschichten, also man denkt Hans Christian Andersen hier in Europa und die weiße Frau in Dänemark, die an einem Stein sitzt und so weiter. Nein, die ersten Mermaids waren schwarz. Fiktiv, also natürlich. Aber diese Legende von Mermaids und so stammen alle aus der Karibik. Und es hat mit Sklaverei zu tun. Insofern fand es sowas von passend, dass diese schwarze Frau Ariel spielt. Ich fand es eher schade, dass die nicht kreativ genug war, um diese Story
ein bisschen anzupassen. Genau. Und da bin ich total bei dir. Und das sehe ich genauso. Also ich glaube auch, dass diese... Und ich hatte da auch ein paar Sachen, bevor ich den Film gesehen habe, gelernt. Mhm. Also über das Thema Mermaid und woher die überhaupt stammen und so. Und das hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, ne? Dass genau das dann eher verfilmt wird und oder vielleicht aufgeklärt wird darüber. Selbst wenn das der eigentliche Film... Irgendwie, weiß nicht, weil die keine Kapazitäten hatten, da was ganz anderes zu machen. Vielleicht vorher oder nachher, ne, so eine Art Aufklärungsvorspann, whatever da erzählt wird. Aber
und es gibt einen Präzedenz dafür, vor allem bei Disney, weil die haben, also die in den letzten 10, 15 Jahren sind die dabei, irgendwie alle ihre Zeichentrickfilme aufs Live-Action-Filme zu machen. Und es gab zwei Exemplare davon, wo es wirklich gelungen ist, die Story ein bisschen abweichend von einem Zeichentricksfilm zu machen. Das war Dschungelbuch und Mulan. Also okay. Mulan war großartig, weil diese Mulan, was wir aus dem Zeichentrickfilm kennen, war ganz anders als Mulan, die Live-Action-Version, weil es ging ein bisschen mehr in die chinesische Geschichte, es hat keine Drachen drin, also das war wirklich es war eine historische Film und es war großartig.
Ja.
Es war richtig, also einer meiner Lieblings-Live-Action-Disney-Filme. Das heißt, die sind in der Lage, eine Story so zu erzählen. Aber bei Ariel haben die einfach keine richtige Mühe gemacht. War nicht schade, aber...
Ne? Es ist ein Anfang, vielleicht kann man das so sehen, ne? Ja, interessant. Also finde ich super, super, super spannend, da mal so in diese, hinter die Kulissen zu sehen und so von deiner Perspektive zu verstehen, was sich da gerade tut, ob sich da gerade was tut. Wir sind ja vor kurzem auch bei Stage Entertainment gewesen, bei so einem Diversity Day. Und hatten da ja das Privileg, auch zu verstehen, was passiert gerade und wie beschäftigt sich dieses Unternehmen speziell mit dieser Thematik. Ne?
Ja.
Und ich finde, die sind da echt sehr gut als Vorreiter unterwegs, wirklich zu sagen, wir möchten was verändern, wir möchten wirklich lernen, die Dinge anders machen, nicht mit Tokenism arbeiten.
Genau.
Ne? Und einfach Leute irgendwo hinstellen und sagen, hey, wir haben schwarze Leute hier, sondern was können wir wirklich anders machen, so von Kern von der Top heraus.
Ne? Und ich glaube, ich muss Stage auch loben, weil die versuchen das im Ernst. Ich finde, also wir haben so eine Diversity and Inclusion Council und nicht nur People of Color sind da, die sind alle Frauen. Ja? Ich finde es schon wichtig, dass nicht nur People of Color, sondern also dass Frauen mehr hinter die Kulissen, also wir haben sehr viele Frauen, die hinter die Kulissen arbeiten, Stage Management und so weiter und so fort, finde ich großartig. Wir haben zum Beispiel wir hatten eine Tontechnikerin, was in dieser Branche in Deutschland sehr, sehr rar ist. Und sie ist großartig, sie heißt Laura, sie arbeitet in der Neue Flora und hat bei uns auch Show gemischt und sie ist genial. Da kommt aus Italien und weiß sie, also ihr Können ist einfach 1A. Ne? Und das brauchen wir.
Ja.
Nicht nur in Musical Theater, sondern auch in der Unterhaltungsbranche.
Ja.
Wirklich mehr hinter die Kulissen. Ne? Weil da gibt es Bedarf dafür.
Ja.
Es gibt sehr viele qualifizierte, interessierte, junge Leute, People of Color, die in diese Jobs arbeiten wollen.
Ja.
Und die müssen auch, erstens, sie müssen auch wissen, dass diese Jobs gibt, ne? Und wohin die gehen müssen oder können, um diese Jobs zu erwerben. Deswegen bin ich froh, dass Stage solche Events organisiert und es wird immer mehr in unterschiedliche Häusern, bei unterschiedlichen Produktionen, weil das ist eine Perspektive für Menschen, die auch so in die Branche einsteigen möchten.
Ja,
man muss nicht immer Darsteller oder Schauspieler oder Sänger sein. Man kann auch sehr gut, sehr effektiv, sehr kreativ arbeiten, auch hinter den Kulissen.
Total. Und ich würde gerne mal noch eine Frage stellen, so mit diesem ganzen Thema Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit für dich persönlich, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht einem zu Kopf steigt, wenn man so viel Aufmerksamkeit bekommt, wenn Leute einen anschreiben und wie auch immer, man einfach diesen Zuspruch bekommt von überall, dass das auch was mit einem macht. Ne? Und die Frage ist, wie gehst du denn damit um, mit dieser Aufmerksamkeit, mit diesem Erfolg auch, der ja wirklich sehr, sehr publik ist, damit du auch immer noch auf dem Boden der Tatsachen bleibst, immer noch im Mensch, immer noch auf Augenhöhe mit anderen Leuten.
Ja.
Wie handelst du das?
Ich bin sehr dankbar für Leute, die das, was ich mache, gut finden. Ich finde, diese Menschen soll respektiert werden, solange die auch meine Privatsphäre respektieren. Ich liebe Fans. Ich liebe Menschen, die mich cool finden. Deswegen mache ich das, was ich mache. Aber nicht, weil ich so ein großes Ego habe. Natürlich macht das was mit dem Ego. Ne? Aber wie gesagt, wie man mit damit umgeht, das ist gang und gäbe. Also ich meine, ich bin sehr fannah, wenn man auf mein Instagram sieht. Man sieht, dass ich meine Fans liebe. Jeden Sonntag hinter die Bühne mache ich so eine AMA. Ich beantworte so viele Fragen, wie ich kann in dieser kurzen Zeit, weil ich glaube, wenn ein Mensch seine Zeit und sein Geld für mich opfert, dass das respektiert werden sollte. Und natürlich, man muss nicht zu crazy sein und alles mit sich machen lassen, weil ich bin auch nur ein Mensch, das sind wir alle. Aber ich glaube, wir haben als Menschen, die in dieser Position sind, wir haben eine Verantwortung diesen Menschen gegenüber. Und deswegen gehe ich sehr, sehr konsequent und sehr vorsichtig damit um. Ich benutze meine Position, wenn man das so nennen darf, um Themen anzusprechen, die mir wichtig sind. Weil wenn man so eine Situation, wenn man diese Möglichkeit hat, dann soll man das nutzen. Es gibt viele Leute, die glauben, dass Künstler nicht politisch sein dürfen, dass wir keine Meinungen haben dürfen. Wir sollen nur auf die Bühne gehen und spielen. Und ich bin überhaupt nicht dieser Meinung. Ich glaube, wir sollen erst recht den Mund aufmachen. Und ich habe schon meine Erfahrung damit gemacht, wo ich über politische Themen gesprochen habe und Leute fanden es nicht gut, aber nicht so selten. Also die meisten Menschen, die mich zuhören, wenn ich was Politisches sage, auch wenn die nicht meiner Meinung sind, die wissen es zu schätzen, dass ich meinen Mund aufmache. Und deswegen, ich bin nicht so ein Ego-Mensch. Also ich sage nie, oh, ich bin der Größte, ich bin der Geilste, ihr sollt mich lieben. Nein, nein. Das sage ich auch meinen Schülern. Wenn du Künstler sein möchtest, musst du ja ganz klar sein, dass du bist da, weil du da sein möchtest, nicht weil jemand das von dir fordert. Das heißt, es ist den Menschen völlig egal, ob ich auf eine Bühne stehe oder nicht. Die können auch was anderes tun. Aber wenn ich da oben stehe und man sieht, dass ich dazu stehe, und Feedback bekomme, das ist großes Kino. Das finde ich super und ich gehe sehr positiv und aber vorsichtig damit um. Das ist nicht selbstverständlich, was wir machen als Künstler oder als Journalisten oder als, ne, keiner muss uns zuhören, keiner muss uns zuschauen. So ist eine ganz große, ja, Geschenk, wenn wir diese Aufmerksamkeit bekommen.
Das heißt also, die Menschen, so wie du das siehst, ist, dass die Menschen freiwillig im Prinzip auf dein Output reagieren, sozusagen auf deine Kunst reagieren. Genau. Und dass du das auch versuchst zu ehren, dadurch, dass du...
Genau, das, aber auch, weil ich das freiwillig von mir gebe. Ja. Weißt du? Also ich kann auch zu Hause sitzen und was anders machen. Aber nein, ich habe Wahl getroffen, auf eine Bühne zu stehen und zu zeigen, was ich oder wer ich bin, sozusagen. Entweder die Leute mögen das oder nicht. Ich gehe nie auf eine Bühne, um das klarzustellen, ich gehe nie auf eine Bühne, um Menschen glücklich zu machen. Im Sinne von, ich mache das, weil ich weiß, dass diese Menschen das cool finden.
Ja.
Ich gehe in erster Linie, ich mache das, was ich mache, was ich gerne mache. Ich drücke mich aus, Self-Expression. Ja. Viele Leute können sein, dass die das als egoistisch betrachten. Ist auch ihr gutes Recht. Aber ich habe was zu sagen. Und wenn die Leute darauf positiv reagieren, großartig. Wenn nicht, ist auch okay. Ja? Das ist also free will, freie Entscheidung.
Ja.
Ich habe meins getroffen, man kann auch das selber machen. Und schauen wir mal, wie wir damit umgehen.
Super, super schön. Also du hast auch einfach deine Leidenschaft so nach außen getragen, ne? Und das, was du wirklich liebst zu tun.
Ja.
Und darauf reagieren die Menschen. Ja. Und du gibst denen auch wiederum was zurück, dann basierend auf dieser Reaktion, diese positiven Reaktionen auch. Ne?
Genau, und ich finde, mehr Menschen sollen das machen.
Ja.
Weil ich glaube, wenn Leute irgendwie das sagen, was die fühlen oder zeigen, wer die sind, dann wird viele Dinge in dieser Welt anders laufen. Ja? Wir verbringen viel zu viel Zeit, meiner Meinung nach, mit Sachen zu tun, wo wir glauben, das könnte alle anderen Menschen gefallen. Und das ist manchmal verschwundene Zeit. Ne?
Ja, ja, ja. So wahr. Wir sind ja alle so unterschiedlich und finden unterschiedliche Dinge gut. Ne? Woher sollen wir wissen, was andere Menschen irgendwie triggert. Am Ende des Tages können wir nur das geben, was wir haben.
Genau, ja, aber man soll auch das Feingefühl haben, zu merken, okay, ich mache etwas, es kann sein, dass es jemand nicht gefällt und ich kann das anerkennen und kann es versuchen zu verstehen, warum das so ist. Mhm. Und ich glaube, wie wir früher darüber gesprochen haben, das ist etwas, was viel zu wenig Menschen, also das Zuhören, dieses Anerkennung, ne, das muss mehr stattfinden. Mhm. Und was ich auf der Bühne mache, das ist auch meine Art Anerkennung. Ich sage was, ich spiele was, ich sehe, wie die Leute darauf reagieren, ich höre die Kommentare an und versuche damit umzugehen und zu verstehen, warum es so ist. Und das hilft mir als Künstler, mein Ding weiterzumachen. Mhm. Ja, zeig mir, was ich machen darf, was ich nicht machen darf. Mhm. Ja, das ist eine große Hilfe für mich.
Ja, das heißt, du nutzt das sozusagen als, ja, vielleicht Evaluationstool so ein bisschen.
Ja, genau. Ja. Mhm. Richtig.
Cool. Ja, und was ich so faszinierend finde, ist, wie all deine Tätigkeiten und Aktivitäten und Leidenschaften, durch die du gegangen bist, dazu geführt haben, dass du heute all diese Dinge irgendwie auch kombinierst. Mhm. Und ganz oft ist es ja auch so, dass man sich fragt, oh, warum habe ich das jetzt gemacht oder ich habe hier meine Zeit verschwendet oder wie auch immer. Und ich finde, du bist so ein richtig gutes Beispiel dafür, dass die unterschiedlichsten, scheinbar unterschiedlichsten Dinge, die man tun könnte, ja doch wieder zusammenkommen können, ja, wenn man ja sich selber dann am Ende repräsentiert. So, ja, ne? Also alles, was man ist, was man angenommen hat, was man sich angeeignet hat, das macht einen aus, genau, und dann trägt man das nach außen.
Richtig.
Das bündelst du in meinen Augen ziemlich, also wirklich richtig schön. Und du hast, das sage ich auch, weil wir wissen ja auch, du machst ja abseits von Musik, Musical, Arbeit, machst ja auch noch andere Dinge. Du bist ja auch noch, kannst du da vielleicht, bevor ich das hier vielleicht falsch sage, aber...
Ja, kein Problem. Also ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich bin nicht nur Künstler und Produzent und so, ich bin auch ziemlich fitnessaffin, ich bin ausgebildeter Trainer, macht das schon seit einer Weile, macht das auch mit Leidenschaft, mit fast genauso viel Leidenschaft wie meine Kunst. Mhm. Und ich habe sogar einen Weg gefunden, meine zwei großen Leidenschaften zu kombinieren. Ich habe angefangen 2015 ein Programm zu entwickeln, ein Sportprogramm, ein Workout-Programm, das Gesang und Fitness kombiniert. Mhm. Und es hat sehr praktischen Gründen, als ich bei The Voice war, habe ich eine Situation, wo diese Show, also so, man muss es so vorstellen, es ist eine sehr aufregende Zeit, wenn man bei so einer Fernsehshow ist, aber es ist sehr, sehr anstrengend, körperlich und psychisch. Mhm. Und ich habe so viel Stress in dieser Zeit wegen dieser Show, dass ich meine Stimme verloren habe.
Oh, wow.
Und war ein halbes Jahr in Behandlung bei einer Stimmtherapeutin.
Oh, wow.
Okay. Und konnte nicht mehr singen. Meine Stimme war auf dem Weg zur Besserung und so weiter. Und meine Therapeutin hat etwas gesagt, was mein Leben geprägt hat. Sie hat gesagt, das Schlimmste, was ein Sänger machen kann, ist Sport.
Okay. So,
wie? Was? Und das war eigentlich der Anlass für mich, meinen Trainerschein zu machen.
Mhm.
Weil ich erforscht habe, was sie damit gemeint hat. Sie meinte, dass es gibt so unterschiedliche Gesangsmethoden und viele von diesen Methoden haben mit Spannung zu tun. Also Singen allgemein hat mit Spannung, Entspannung zu tun.
Ja.
Und nach dieser Theorie, die sie gelernt hat in der Schule, um die Stimme zum optimale Schwingung zu bringen, muss der Körper ganz relaxed sein in bestimmten Bereichen des Körpers. Ich kenne das aber anders. Ich war jahrelang Rocksänger. Und habe in diversen, habe Hip-Hop, habe viel Partys gemacht und so weiter. Und man ist jenseits von entspannt, wenn man in so einer Situation ist als Künstler.
Yeah.
So, ich wollte einfach erforschen, was sie damit gemeint haben. So, ich habe sehr viel noch mehr über die menschliche Stimme gelernt, vor allem anatomisch gesehen. Also viele Leute wissen nicht, wie die Stimme eigentlich funktioniert.
Yeah.
Das ist nicht nur hier im Hals, sondern es ist ein Ganzkörper Aktivität,
ja,
Singen, Sprechen, Atmen und so weiter.
Mhm.
Und ich habe auch aus meiner Erfahrung als Live-Musiker und ich habe es selber gesehen durch Kollegen, die Tänzer sind, die singen musste, die Musical-Darstellerinnen sind und so weiter. Und ich habe einen Weg gefunden, die Stimme als Workout-Tool zu benutzen, während man trainiert. Hm. Und ich nenne das Ding Voxbody. Es gibt schon seit 2018.
Voxbody?
Voxbody. V-O-X-X.
Voxbody.
Mhm. Body. Ne? Stimme, Körper. Voxbody.
Ah, Voxbody.
Genau. Ja, ich habe das Ding ins Leben gerufen 2018 und habe schon einige Kunden auf der ganzen Welt. Es ist ein Online-Programm. Ich habe auch Kurse gegeben in Stuttgart und gegen Ende des Jahres werde ich eine App veröffentlichen mit meinen ganzen Workouts. Das Lustige an dieses Workout ist, dass ich wirklich, wenn man ganz weit zurückgeht zum Anfang unser Gespräch, mein Vater, Soldat, na, und ich musste immer daran denken, wie er jeden Morgen um 5 aufgestanden ist und ist zu seiner Einheit gegangen und ist mit denen laufen gegangen. Mhm. Ja, und die haben immer Lieder gesungen während dem Laufen.
Mhm.
Und so, wenn man das sieht, oder wenn man auf ein Konzert geht und der Künstler auf die Bühne fördert ein Publikum auf, mitzusingen, und man singt und man tanzt gleichzeitig und so weiter. Das ist das Prinzip von Voxbody. Es ist etwas, was wir alle kennen können, aber in dem Form, diese zwei Dinge zusammenzubringen, auf diese Art und Weise, gab es noch nicht.
Ja.
Und es funktioniert ganz super und ich habe sogar so Kurse gemacht mit einigen Darstellern aus Hamilton. Und ja, das ist einfach ein cooles Ding.
Ach cool, da muss ich auf jeden Fall reingucken. Ich singe ja auch so ein bisschen und habe das früher auch ganz viel gemacht, in der Kirche insbesondere und auch in einer Gospelband. Und das war für mich auch immer ein Thema, ne? Dieses, wie trainiert man seine Stimme wirklich gut?
Ja.
Und ja, mir war immer schon klar, dass die Stimme mehr als nur der Hals ist. Aber was bedeutet das wirklich? Wenn man sich jetzt nicht so theoretisch damit auseinandersetzt, dann kommt man da vielleicht nicht so einfach drauf, ne, und weiß, irgendwie hat das schon was zu tun. Aber ich finde das ein sehr, sehr interessantes Konzept und ich bin total gespannt. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren.
Cool, sehr gut.
Das können wir auch sehr gerne in den Shownotes festhalten und den Zuhörenden die Möglichkeit geben, sich da ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen.
Okay.
Ja, Charles, wir haben so viel schon besprochen.
Ja, wir haben einiges besprochen heute.
Ja, also das war echt super, super aufschlussreich für mich. Ich habe so viel gelernt und finde deine Ansichtsweise super, super schön und ja, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass du Deutschland auch als deine Heimat siehst und wünsche dir auf jeden Fall, dass das so weitergeht und dass du auch, wie du gesagt hast, ja, auch diese Veränderung, die du erwähnt hast, auch mitbekommst.
Ja.
Ich wünsche mir das auch sehr, sehr herbei. Ja.
Danke für das Gespräch. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern, weil ich großartig ist. Es ist immer schön, wenn man zusammenkommt mit Menschen, um einfach ein bisschen auszutauschen und Erfahrungen zu teilen und so, finde ich großartig. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir das aber beenden, gibt es auch 6 Blitzfragen an dich. Da bin ich sehr gespannt, was du sagst. Groß oder klein?
Groß.
Nutzen oder weggeben?
Nutzen.
Weiß oder schwarz?
Schwarz.
Denken oder fühlen?
Es gibt entweder oder, ne?
Ja.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Okay. Tauchen oder fliegen?
Fliegen.
Afrikaner oder Deutscher?
Amerikaner.
Ich habe mich noch gefragt, ob ich die Frage anders stellen soll, aber nee, das ist eine wertfreie Frage. Das heißt, man kann darauf antworten, wie man möchte.
Okay, dann würde ich das gerne revidieren. Beides.
Ja?
Mhm.
Okay. Alles klar. Danke nochmals, Charles. Danke, danke, dass du so offen warst und uns so ein bisschen durch deine Geschichte geführt hast, durch die Kulissen da hinten. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Tipps auch. Und danke, dass du ein Vorbild bist für uns und uns zeigst, was so möglich ist hier in Deutschland als schwarzer Mann. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Charles sagt, zuhören heißt nicht zustimmen. Das ist Musik in meinen Ohren. Denn ja, zuhören heißt eben nicht zustimmen. Zuhören ist jedoch ein unabdingbarer Faktor in einem gesellschaftlichen Zusammenleben, das funktionieren soll. Auch wichtig, Erfolg macht Rassismus nicht unsichtbar oder unerlebbar. Dennoch sagt Charles, wir brauchen einander, denn ohne einander kommen wir nicht voran. Viel Entertainment gemischt mit Weisheit und Humor. I loved this conversation. Danke an Charles und danke an euch fürs Zuhören. In der Tat. Und das ist für mich ein Indikator dafür, dass ihr sehr gerne das Glockensymbol drücken oder den Podcast auf eurem Streaming-Kanal abonnieren und eine Bewertung hinterlassen könnt. Und schaut euch unbedingt die Shownotes an. Dort gibt es einige Infos zu dem, was wir bei Afrikaner anbieten. Unter anderem zu unserer Community-Plattform, auf der wir über viele Themen und Belange sowohl aus der Afro-Diaspora als auch aus der Gesellschaft in Roundtables diskutieren. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.